Guten Morgen zum Morgensalon Nummer 31. Heute in kleiner Runde, aufgrund der genannten Gründe vielleicht. Ganz egal, wir können uns auf einen gehaltvollen Morgen mit interessanten Gesprächen freuen. Heute geht es um das Thema ja, Identität, Zugehörigkeit, Kultur und was das Ganze aus philosophischen Gesichtspunkt miteinander zu tun hat. Und ich freue mich mega mit dir, Krisha Kopfs, drüber zu sprechen. Er ist promovierter Doktor der Philosophie. Du hast aber auch Journalismus studiert, ne, und auch länger da als Journalist gearbeitet. Es kommt bald ein interkultureller Roman von dir raus, richtig, nächstes Jahr?
Ja, interkulturell hat es noch keiner genannt, ist es aber tatsächlich, ja.
So wie du es mir beschrieben hast, betitel ich es mal so. Du warst Poetry Slammer lang, da findet man auch einiges auf YouTube von ihm, und du bist auch Geschäftsführer von einer gemeinnützigen Organisation, 4 Tage die Woche, so hast du
ja meistens
genannt.
Ein bisschen mehr leider, aber ja, was heißt leider, aber ja. So ist es dann als Geschäftsführer am Ende des Tages.
Ja, kenne ich. Bevor ich in das Gespräch zum Morgensalon einleite, versuche ich meistens ein bisschen so auch persönlichen Kontext dazu zu geben, warum dieses Thema, wie wir ich das Glück habe, dass wir uns dazu auch gefunden haben. Und ich würde da gerne aus 2 Perspektiven auf das Thema Identität und Zugehörigkeit schauen. Eine, die wir sicherlich teilen, und eine, die mir einfach in den letzten Monaten zugeflogen ist. Die eine Dimension, Blickwinkel, ist der ganz individuelle Blick, den wir, glaube ich, alle in irgendeiner Form haben. Ganz persönlich bei mir, ich bin Tochter eines griechischen Künstlervaters. Ich habe eine passdeutsche Mutter, die aber in Brasilien groß geworden ist und Wurzeln überall, auch jüdisch-russische Wurzeln hat und überall schon gelebt hat. Ich wurde mit 4 adoptiert von einem anderen Vater. Dann habe ich noch einen Stiefvater ein paar Jahre dazu bekommen. Was ich damit sagen will, ist, meine eigene Suche nach Identität, nach Wurzeln etc. ist einfach Teil meiner Biografie, weil diese Zuordnung, wo gehöre ich, also gehöre ich jetzt zu dem, gehöre ich zu dem, muss ich überhaupt zu irgendjemand gehören? Und das kennen wir sicherlich alle irgendwo. Und ich weiß, dass du es auch kennst, das wird auch gleich meine erste Frage für dich sein. Und jetzt wollte ich noch einen Blick, der mir in den letzten Monaten besonders geschärft wurde, teilen. Und zwar sicherlich durch meinen Job auch, aber durch den gesellschaftlichen Diskurs. Guten Morgen. Der dazugekommen ist, und das ist die Identität im Verhältnis zu. Also gar nicht so das eigene im Eigenleben, sondern so den kontextuellen Blick. Das, was vielleicht der Religionsphilosoph Martin Buber mit seinem berühmten Satz sagen wollte, der Mensch wird am Du zum Ich. Ich und Du ist, glaube ich, einer seiner größten Werke auch. Und und in der Debatte um Inklusion und Gerechtigkeit, wir erinnern uns, No Justice, No Peace, hat für viele Menschen nicht aufgehört, auch wenn keine Demos mehr dazu sind, ist mir nochmal klar geworden, wenn ich alle Emotionen, alle Geschichten rausnehme, identifiziere ich mich als weiße Frau, die in Deutschland lebt, Punkt. Und wenn ich dann noch weitere Identitäten, also ich bin cis, heterosexuell, bin in keinster Weise körperlich oder geistig eingeschränkt, zumindest wenn ich ausgeschlafen bin, gehöre keine Religionsgemeinschaft an, die irgendwie zu einer Minderheit in Deutschland zumindest gehört, und dann lebe ich auch noch im deutschen Westen, komme auch noch dazu, also ich habe unfassbar viele Privilegien, und mir ist durch den Kontext dieser Debatte bewusst geworden, wie sehr ich die für selbstverständlich genommen habe, über mein Leben hinweg. Trotz der eigenen Suche nach Zugehörigkeit und all dem. Und insofern habe ich das Gefühl, darüber können wir ja gleich sprechen, dass die Frage der Identität und der Zugehörigkeit vielleicht auch immer eine politische ist oder eine, die kontextuell gesehen werden darf. Genau, insofern, jetzt gehen wir in dieses Gespräch, lieber Krisha, liebe Gäste. Wir haben im Morgensalon, die noch nicht da waren, wir haben ein paar Fragen, habe ich vorbereitet, ein bisschen, um das Gespräch so in Gang zu bringen, die normalerweise zwischen 30, 45, 60 Minuten. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr möchtet dazu einsteigen, dann tut ihr das. Im Zweifel, weil wir das aufnehmen, wiederhole ich vielleicht einmal die Frage kurz. Aber dann lasst uns genau in dieses Spektrum und Spannungsverhältnis vielleicht auch einsteigen, um zum Umdenken und vielleicht auch Umhandeln zu führen. Genau, lieber Krisha, erste Frage an dich, die ich eigentlich allen Menschen frage, die hier sind. Das ist die erste und die letzte Frage. Ich habe jetzt Dinge über dich genannt, die man online auch finden würde. Ich habe die Titel geschwungen und mich und wahrscheinlich auch euch würde interessieren, kannst du uns ein bisschen von dir, wer ist der Mensch hinter den Titeln? Ich weiß, dass du auch eine aufregende Familiengeschichte hast. Kannst du von deinem Weg vielleicht ein bisschen von deiner Identität erzählen?
Also, das, eigentlich sind wir schon voll und ganz in dem Thema, wenn du mich diese Frage, wenn du mir diese Frage stellst, weil wenn ich anfange jetzt zu erzählen, habe ich eine Narrative von dem, wie ich mich darstelle. Es ist nichts Falsches. Also heute im 20., 21. Jahrhundert ist es gang und gäbe, dass wir, was wir jetzt vielleicht mal in der nächsten Stunde Identität nennen, vor allen Dingen durch Geschichten etablieren. Aber egal, was ich dir jetzt sage, es ist immer auch eine bestimmte Willkürlichkeit, die mitschwingt. Und diese Willkürlichkeit kann natürlich eine positive Seite haben oder sie kann eine negative Seite haben. Sie kann psychologisch sehr gut sein, wenn ich dir die guten Seiten meines Lebens erzähle, aber ich kann dir auch eigentlich die gleiche Geschichte sehr negativ erzählen. Jetzt nur vorweg. Jetzt drücke ich mich davor, was zu sagen. Ja? Aber ich meine, wir fragen immer, ja, was ist deine Geschichte? Und das hat schon eine sehr große und tiefe philosophische Implikation. Das vergessen wir vielleicht manchmal, weil alles, was ich jetzt im Folgenden sagen werde, ist natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was das Sein ist. Und mein Sein oder von irgendeinem Menschen kann niemals mit dieser Geschichte umfasst werden. Und das sind natürlich nur Ausschnittpunkte. Aber was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich bin auch in Deutschland geboren.
Ich nicht.
Mutter ist, ja, okay, sorry. Ja, okay. Auch.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht. Meine Mutter hat auch einen sehr multikulturellen Hintergrund eigentlich. Meine Vorfahren mütterlicherseits kommen eigentlich aus Pommern, waren zwar eher deutsch, aber heutiges Polen. Mein Urgroßvater ist Italiener. Mein Vater eben Inder. Und ich bin hier zur Welt gekommen, aber mein Vater ist sehr schnell zurück nach Indien gegangen. Und das heißt, ich war von vornherein schon auch in diese Situation geworfen mit der Frage um, wer bin ich? Wobei mir das erst später bewusst wurde. Denn das Interessante ist, normalerweise, was mir klar wurde über die Jahre, ist, dass wenn Menschen mit einem anderen Elternteil aus einer anderen Kultur groß werden, dieser Elternteil aber im Land ist, stellt man sich diese Fragen normalerweise noch nicht derart. Und wenn dieser Elternteil aber absent ist, oder vielleicht in einem anderen Land ist, dann wird irgendwann, außer man unterdrückt ist, wird diese Frage nach dem anderen, nach der anderen Kultur sehr laut in einem. Und das hatte ich genauso. Stimmt. Und musste dann irgendwann, ich bin in München groß geworden, habe sehr viel Zeit verbracht in München, bin immer wieder auch mal nach Indien geflogen, habe dort Zeit verbracht, aber nicht besonders viel. Und es gab auch einen Zeitabschnitt zwischen 8 und 20, in dem ich gar nicht in Indien war. Und danach hatte ich mehr und mehr das Verlangen, mich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen oder mit dem anderen, wahrscheinlich so psychologisch gesagt mit meinem Vater. Ja, und dann habe ich nach und nach begonnen, Indien zu entdecken auf verschiedenen Arten und Weisen. Das heißt, ich habe mich irgendwann literarisch damit auseinandersetzt, ich habe mich philosophisch damit auseinandergesetzt, ich habe das Land bereist, ich habe die eine oder andere Sprache gelernt, ich habe Freunde dort gemacht in Indien, ich habe dort gearbeitet, also alles Mögliche. Natürlich in diesem Prozess der Wiederannäherung. Jetzt, siehst du, ich habe diese Geschichte von mir erzählt und es war eine starke psychologische Vatergeschichte.
Ja, ja.
Hätte
ja,
jetzt auch was anderes auch, erzählen können, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja. Deswegen vielleicht aber thematisch recht passend.
Und wie bist du auf diesem Weg dann darauf gekommen, Philosophie zu studieren, Journalismus? Und du hast dich ja auch sehr, also zumindest was ich über dich gelesen habe und was ich höre, sehr diesem interkulturellen, also diesem Brückenbau zwischen, es gibt nicht nur Platon und Aristoteles, sondern...
Es wurde mir mehr oder minder, also in die Wiege gelegt, ist übertrieben, aber ich glaube, ich war 16 und ich habe davor mich nicht sehr mit Büchern beschäftigt oder derart. Ich bin eigentlich in einem... Ja, es war kein leichtes Umfeld. Es war ein Sozialgebäude. Es war zwar schön, aber es war, ne, also die meisten Leute waren jetzt nicht sehr gebildet. Meine Freunde waren alle nicht auf dem Gymnasium. Ich war der Einzige. Und ich war eigentlich auch eher dem Hip-Hop verschrieben, habe sehr viel Unsinn gebaut, war nachts immer auf der Straße unterwegs und habe meine Mutter belogen. Und so habe ich mich so durchlaviert und habe dann die 6. Klasse wiederholt und war kurz davor, von der Schule zu fliegen. Und irgendwann begann das, dass ich dann doch irgendwie ein... Ja, nennen wir es mal ein Frühlings-, ein literarisches, ein intellektuelles Frühlingserwachen hatte. Und tatsächlich damit, dass meine Mutter mir mit 16 ein Buch von Jiddu Krishnamurti gab. Und ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Der ist heute eigentlich auch sehr stark in Vergessenheit geraten. Jiddu Krishnamurti.
Krishnamurti.
Also es war schwierig zu sagen, was er ist oder was er war. Jiddu Krishnamurti, lustigerweise, kam genau aus der Stadt, in der meine Familie für mehrere Generationen schon gelebt hatte. Und Jiddu Krishnamurti war vor allen Dingen in den 50er, 60er, 70er bis in den 80er, er ist 1986 gestorben im Februar, eine Art, viele Leute haben ihn als Guru gesehen, aber er hat sich niemals als Guru gesehen. Er hätte dieses Wort niemals in den Mund genommen. Also er war eine Art Philosoph, eine Art, sehr, auch sehr psychologisch in seinem Denken. Und von ihm bekam ich ein Buch. Und dieses Buch hat mich dann dazu bewegt, mit 16 mir bestimmte Fragen zu stellen, über diese Dinge mir Gedanken zu machen. Und das war eigentlich der Anfang, so. Dass man dann langsam begann, sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Und zudem muss ich sagen, dass ich gleichzeitig schon mit 14 begann, Musik zu machen, also Hip-Hop-Musik. Und so merkwürdig das klingen mag, aber ich bin eigentlich durch die Subkultur dann zur dominanten, hegemonialen Kultur gekommen, dass ich mich irgendwann damit auseinandergesetzt habe. Ja, wer sind denn diese anderen Typen, diese Goethes und so, die haben ja auch irgendwie so gerappt. Also nicht gerappt, aber die haben ja auch irgendwie Texte geschrieben und irgendwann wollte ich mich damit auch auseinandersetzen.
Stimmt.
Ist zwar nicht unweigerlich so, aber bei mir war es dann irgendwann so, dass ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe.
Schön.
Also das war die literarische Seite, aber die philosophische eben über ein Buch damals.
Ja. Ich habe, man findet auf YouTube ja einen deiner, oder zwei oder drei, also aber zwei Dominante, den dritten glaube ich erst, wenn man weiterklickt, Poetry Slams, auch deine ersten. Und als ich die so gehört habe, fand ich auch durchaus philosophisch. Und das sind ja auch die Poetry Slams, die regen ja, also richtig gute regen ja total zum Nachdenken an und erreichen aber vielleicht einfach auch eine andere Zielgruppe als hier oder philosophisches Café im Literaturhaus oder so.
Ja, das Internet vergisst nicht. Ich habe die schon versucht, teilweise zu löschen. Aber,
nee, warum?
Das ist wieder die Frage mit der Narrative
Identität.
Möchte ich das? Ist das ein Teil von mir? Und klar, es ist ein Teil von mir.
Ja.
Aber manchmal dann gab es vielleicht Momente der Unsicherheit, wo ich dachte, nein, das möchte ich nicht.
Ja,
möchte nicht, dass ich so erinnert werde oder dass die Leute das mit mir in Verbindung bringen. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise Quatsch.
Ja, gehört dazu. Du, also von deiner Identität versuchen wir mal die Klammer zur Philosophie aufzumachen. Die Liebe zur Weisheit, wie man es direkt übersetzen könnte. Oder wie unser gemeinsamer Freund Christoph Quarch, auch Philosoph, sagt, eigentlich kann man es als Ja zum Leben auch übersetzen. Oder die alten Griechen hätten es so gesagt, das Ja zum Leben. Und ich denke mir, also ob meiner Geschichte, ob deiner, aber auch wenn jeder sich selber fragt, auch wenn er nur aus einem Kulturkreis kommt, Ja zum Leben gibt es ja verschiedenste. In verschiedensten Kulturkreisen ist es ein anderes Ja zum Leben, eine andere Liebe zur Weisheit. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, gerade weil du so stark dich interkulturell der Philosophie widmest. Was ist der rote Faden, der sich vielleicht durchzieht? Wie ich Ihnen sagen würde, auch bei Religionen zieht sich ein gewisser roter Faden durch. Oder sagst du, es gibt fundamentale Unterschiede in der Philosophie, in dem Approach zum Leben?
Also zunächst einmal würde ich sagen, ich weiß nicht, ob Philosophie immer Ja zum Leben ist. Also mit Verlaub, Christoph, ich mag ihn, er ist ein großer Philosoph. Und ich glaube, er hat den Satz, ich habe es nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie er ihn genau gemeint hat. Ich würde sagen, man müsste etwas differenzieren. Es kommt darauf an, wie ich oder was ich damit meine, Ja zum Leben. Vielleicht heißt es Ja zum richtigen Leben, das aber auch eine gewisse Verneinung des Lebens implizieren kann.
Mhm.
Es gab den berühmten Philosophen, einen philosophischen Anthropologen oder anthropologischen Philosophen namens Scheler, und der hat differenziert zwischen zwei Tendenzen im Leben, und das ist eine Lebensverneinung und eine Lebensbejahung. Also okay, sei mal dahingestellt, ob diese Dualismen immer Sinn machen, aber man kann das ja als Gedankenkonstrukt benutzen. Und er meinte, dass dieser Mensch oder der Mensch an sich immer aus diesen zwei Tendenzen besteht. Und am Ende des Tages wirst du niemals vollkommene Lebensbejahung haben, aber auch niemals vollkommene Lebensverneinung. Jetzt kommt es aber darauf an, was ich mit Lebensverneinung meine oder was Scheler meinte. Das heißt jetzt nicht, ich will mir die Pulsadern ausschneiden, sondern das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die wir im Leben tun, die nicht darauf abzielen, dass wir nur überleben. Wenn wir immer nur so handeln würden, dass wir ständig überleben oder länger leben, dann hätten wir kein besonderes Leben. Manchmal sind es gerade die Dinge, die eigentlich mit dem biologischen Überleben nichts zu tun haben, die unser Leben lebenswert machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel der Kunst nachgehe, dann hat das nichts damit zu tun, damit, dass ich länger lebe, sondern dass ich das Leben, das ich gerade habe, schöner mache oder dass ich es verstehe oder dass ich es plastisch umwandle für andere Leute. Und in dem Moment, es ist eine gewisse Negation auch des Lebens. Mhm. Ja? Also es kommt darauf an, wie man es definiert, aber so meinte es, in die Richtung meinte es Scheler.
Also einen über den Durst trinken wäre auch...
Genau, das wäre vollkommen. Also, aber auch mal eine Zigarette rauchen, um zu genießen, das sind
Genuss,
ja Dinge.
Genau, das ist nicht der Vernunft.
Richtig, richtig, richtig. Und eben die Philosophien beschäftigen sich eben auch gerade damit und auch, und wahrscheinlich meinte das Christoph auch, die altgriechische Philosophie, wo wir das Wort der Askese her haben, und später, was ja noch nicht Askese, so wie sie heute benutzen, damals heißt, heißt erstmal nur philosophische Übung eigentlich. Und die Askese damals ist aber auch im heutigen Verständnis eine Art Lebensverneinung, weil ich bestimmten Dingen nicht hinterhergehe, wie zum Beispiel den Dingen, was die Sinne immer möchten, dass ich 3 Croissants esse und 4 Müslis gleich, sondern dass es auch um eine bestimmte Beherrschung geht. Ja. Und Scheler würde sagen, ja, das ist der Teil der Negation oder der Verneinung. Und das haben wir aber auch in anderen Kulturen, in der indischen, wo wir sehr viele philosophische Übungen haben, die darum gehen, dass ich mich selbst zügel, meine eigenen Sinne zügel und dadurch aber einen ganz anderen Zugang zum Leben habe und das Leben, das ich lebe, noch viel, viel besser oder mehr daraus wertschöpfen kann. So, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage noch nicht beantwortet.
Genau, gibt es ein... oder warte, bevor ich sie stelle, ich lese es mal kurz vor, was er dazu schrieb, weil ich es jetzt gerade in der Hand habe. Also Philosophie als Lebenskunst und da sagt er eben, daneben, da sagt er was anderes, aber gibt es von Alters her ein Philosophieren, das dem Leben zugewandt ist, das dem Menschen dienen will, das getragen ist von der Sehnsucht nach einem guten und sinnvollen Leben. Wobei man wissen muss, Philosophie, die Liebe zur Weisheit, die Griechen unter der Weisheit eben nichts anderes verstanden haben, als jene eigentümliche und schwer vermittelbare Fertigkeit, ein gutes, glückliches, lebendiges und nicht zuletzt wahres Leben zu führen. Fand ich eigentlich ganz schön.
Ja. Doch, ich gebe Christoph
recht. Aber das ist die griechische.
Ja, ja, nee, aber da, Christoph hat recht, das ist so eine, gibt es auch eine große Debatte auch in der indischen Philosophie, weil man aus der, vor allen Dingen der Indologie und aus der westlicheren Philosophie und aus der Philologie der indischen Philosophie sehr lange nachgesagt hat, dass sie lebensverneinend sei. Und deswegen sei sie schlecht. Ja, also
weil die Askese? Oder
ja, so? Asketismus, Lebensverneinung bis zur Selbstauslöschung so ungefähr. Das ist eine sehr einseitige Sicht. Es geht eigentlich darum, genau um das Gleiche, was Christoph geschrieben hat. Es geht darum, dass durch bestimmte Lebensverneinungen auch das Leben viel mehr bejaht wird am Ende des Tages. Ja? Also das heißt, dass ich durch das Philosophieren, und es gibt einen Satz, der zieht sich durch viele Kulturen, nicht nur durch die griechische, bei Platon, Phaedon, wenn ich mich richtig erinnere, heißt es zum Beispiel, dass der Mensch lernen muss zu sterben. Also Philosophien heißt sterben lernen. Das ist ja totale Lebensnegation. Das gibt's aber auch in anderen Philosophien. Krishnamurti sagt zum Beispiel auch, also es heißt, ich muss lernen zu sterben. Was heißt lernen zu sterben? Das heißt, dass ein bestimmter Teil von mir stirbt. Nicht, dass ich wiederum mir die Pulsadern aufschneide, sondern dass ich bestimmte Teile ablege, dass ich mich transformiere, dass ich mich verwandle, um so ein richtiges Leben, ein richtigeres, was auch immer das sein mag, leben kann. Das heißt, durch die Lebensnegation komme ich zu einer viel umfangreicheren Lebensbejahung. Und das ist in der indischen Philosophie nicht anders. Also dadurch, dass ich viel meditiere, und das ist nur eine Seite der indischen Philosophie, dass ich bestimmte philosophische Übungen praktiziere, die auf den ersten Blick vielleicht verneinend sind, führen die aber dazu, dass ich das Wahre, das vermeintlich Wahre eher erkenne und das Leben, das ich dann habe, viel bewusster leben kann und in der Nähe oder mit der Wahrheit, ähnlich wie in der griechischen Philosophie.
Schön. Und ich glaube, du hast ja durch dein Studium allein eben auch die anderen Philosophien, ich weiß nicht, China, Japan, da gibt es ja noch ganz andere. Gibt es einen roten Faden, der sich so durch alle durchzieht?
Das ist ja das große Problem. Ich hatte das Glück, dass ich in England studierte, zumindest meinen Bachelor, und da gab es wenigstens schon mal die Möglichkeit, dass man indische Philosophie studieren konnte, zumindest in einem Seminar. Wobei ich das damals gar nicht belegte. Und sonst hat man das Problem, dass man auch hier in Deutschland studiert, von interkultureller Philosophie eigentlich gar nichts mitbekommt. Es sei denn, man studiert Japonologie oder Sinologie oder Indologie.
Was wäre Sinologie?
China-Studien, würde ich mal sagen. Ja, okay. Genau. Aber die sind natürlich sehr philologisch. Die setzen sich erstmal mit der Sprache auseinander und dann mit der Philosophie. Und da ist leider, wie ich finde, in der Philosophie, wie sie hier eher im Westen praktiziert wird, ein sehr großer Defizit. Und ich musste mir das meiste eigentlich im Eigenstudium beibringen.
Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich eine Riesenexpertise überall habe. Mhm. Sowieso als Philosoph darf man das nie sagen. Ja. Oder als Philosophierende. Ich habe mich irgendwann aufgrund meiner eigenen Biografie vermehrt natürlich mit der indischen Philosophie auseinandergesetzt, habe auch über ein indisches Thema promoviert. Und im Zuge dessen versuche ich mir jetzt nach und nach die anderen Kulturkreise, wenn man das denn so nennen mag, zu erschließen und die Philosophien. Aber es ist natürlich unglaublich viel. Ich meine, allein wenn man sich mit der westlicheren Philosophie auseinandersetzen will und dann ein Thema nimmt, dann kann man sein ganzes Leben damit verbringen und immer noch denken, dass man keinen blassen Schimmer hat. Und natürlich ist es dann so, wenn man sich mit der indischen Philosophie auseinandersetzt und dann noch mit der westlicheren Philosophie, ist wie zwei Ballsportarten, hat man manchmal das Gefühl.
Ja?
Es ist natürlich beides wie Sport, aber das eine ist halt Fußball und das andere ist Basketball. Mhm. Das heißt, ich brauche für beides sehr viel Zeit, um wenigstens einmal den Korb zu treffen oder das Tor. Und so versuche ich mir jetzt zumindest den chinesischen Raum nach und nach zu erschließen, den japanischen Raum, und dann kommt aber noch der südamerikanische und der afrikanische und die islamische Philosophie, die jüdische Philosophie, Also es ist ziemlich viel. Und wenn es die Zeit zulässt, versuche ich da mehr und mehr in Erfahrung zu bringen. Und jetzt habe ich deine Frage immer noch nicht
beantwortet. Aber es ist...
Es gibt natürlich, so ähnlich wie du das auch in den Religionen hast, wie du es betont hast, zu Recht, das hat ja Hans Küng sehr gut herausgearbeitet, auch in der Philosophie sehr viele Gemeinsamkeiten. Und es liegt daran, dass die Conditio Humana, also der Urzustand des Menschen, oder Urzustand ist vielleicht auch ein schwieriges Wort, aber der Mensch in seiner Geworfenheit in der Welt natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Das heißt, wir sind erstmal in einer Welt, wir sind in einer Mit- oder Umwelt, wir sind umgeben von Natur, vielleicht auch immer weniger, wir sind umgeben von Mitmenschen. Und durch dieses Leben, das sich auf eine bestimmte Art und Weise auf allen verschiedenen Orten oder in allen verschiedenen Orten der Welt gleicht, ist die Grundposition des Menschen sehr ähnlich. Natürlich evolviert sie und sie differenziert sich dann aus und Gesellschaften entwickeln sich, Gesellschaften sind anderes, die Philosophie entwickelt sich dann auch anders, aber diese, sagen wir mal, dieses Basale, was ganz am Anfang steht, das ist sehr ähnlich. Und damit stellt sich der Mensch dann in verschiedenen Kulturkreisen auch ähnliche Fragen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir von diesen Beispielen ausgehen, ich bin in einer Welt oder in einer Mitwelt, einer Umwelt, dann stelle ich mir die Frage, was bin ich im Verhältnis zu dieser Welt? Was ist meine Welt im Verhältnis zu dem großen Ganzen? Und diese Fragen kann man überall sehen. Das ist diese, also rein phänomenologisch kann man das feststellen. Ich bin in einer Welt und ich sehe Dinge um mich herum und ich stelle mir dadurch die Frage, was mache ich hier? Was bin ich im Verhältnis zu dem? Dann habe ich Mitmenschen. Und sobald ich Mitmenschen habe, kommt die Ethik ins Spiel. Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Wie soll ich mit diesen Menschen umgehen? Und sobald ich auch in einer Welt bin und Dinge beobachte und ein Seil am Boden sehe und am nächsten Mal erkenne, das ist eine Schlange, stelle ich mir epistemologische Fragen. Das heißt, wie kann ich was wissen? Was kann ich wissen? Und das passiert allen Menschen unweigerlich. Natürlich ist die Art und Weise des Philosophierens, man kann uns jetzt drüber schreiben, wann etwas Philosophie ist oder nicht, aber man kann zumindest sagen, dass ab einem bestimmten Punkt in sehr vielen Kulturkreisen Philosophie praktiziert wird. Ich würde sagen, fast überall. Und wir haben natürlich das Problem, dass in bestimmten Bereichen der Welt sehr viel oral tradiert wurde und nicht schriftlich festgehalten wurde. Und deswegen können wir auch gar nicht sagen, was war die Philosophie damals. Aber ich glaube, dass es in vielen Bereichen sehr viel Philosophie gab, von der wir auch gar nicht viel wissen heute. Und was sehr schade ist, weil uns vor allen Dingen durch die Naturvölker auch sehr viel abhandengekommen ist, was wir heute wiederum nutzen könnten, um die gegenwärtigen Probleme zu bewältigen. Und das ist eben interkulturelle Philosophie. Mhm. Interkulturelle Philosophie ist nicht nur rein komparatistische Philosophie. Das heißt, ich vergleiche etwas. Okay, Aristoteles hat das gesagt und dann hat in Indien der das gesagt. Das ist ja sehr schön, das ist sehr ähnlich oder es ist unterschiedlich. Sondern das heißt wirklich, dass ich Philosophien aus anderen Kulturkreisen betrachte und dadurch etwas mitnehme oder Fragestellungen oder Antworten mitnehme auf die Fragen in meinem Kulturkreis. Also ich rede gerade sehr essentialistisch. Also natürlich darüber können wir auch reden, dass es natürlich nicht immer diese eine Kulturkreis gibt.
Ja.
Aber mal ganz grob pauschalisiert, dass ich dann sage, okay, das ist eine andere Perspektive. Vielleicht hilft die mir gerade. Vielleicht haben wir gerade ein Problem mit unserem Verhältnis mit unserer Umwelt. Was können uns andere Kulturen dazu sagen? Wie ist deren Verhältnis, ihr metaphysisches Verhältnis zur Natur zum Beispiel?
Ja.
Darum geht es.
Ich erinnere mich gerade, weil du auch sagtest, eben Umwelt und Südamerika, das, es wurde ja auch viel bewusst zerstört. Also die kompletten Kreuzzüge hießen sie hier, Kolonialismus an vielen anderen Stellen. Da wurde ja bewusst auch zerstört, damit eben dieses Know-how nicht. Und das hat dann, da mischte sich ja wahrscheinlich auch Philosophie und Religion. Der Sonnengott war das jetzt, also ja, und das versuchen natürlich viele aufrechtzuerhalten über orales Wiedergaben, über Sprachen, die ja auch ganz wichtig sind. Aber da sterben natürlich auch immer mehr Leute weg, die das dann weitertragen können. Das ist vielleicht auch, ja?
Ich würde nur ein Beispiel gerade dafür nennen. Und das ist nicht, das habe ich gerade nicht in den letzten Wochen gefunden, sondern das hat mir ein anderer Kollege, ein anderer Philosoph erzählt, Prabhu. Deswegen, ich gebe die Fußnote an. Und er hat mir eine sehr spannende Geschichte erzählt, weil das sehr passend ist. Und zwar von den Kogis. Das ist ein Volk in Kolumbien, in den Bergen. Und die haben eine völlig andere Metaphysik, die sie auch eigentlich nicht aufgeschrieben haben, die aber unheimlich viel über das Verhältnis von Mensch und Umwelt sagt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Normalerweise gehen wir davon aus, in den meisten, auch in der indischen Philosophie, aber in der altgriechischen Philosophie, dass die Philosophie eigentlich mit dem Licht beginnt. Das heißt, dadurch, dass sie etwas sehen. Ja, also es wird dann empirisch und die Wissenschaft setzt sich damit auseinander, was wir sehen können. Es gibt dann irgendwann Fiat Lux, also ne, das Licht kommt, damit entsteht die Welt eigentlich. In der indischen Philosophie nennen wir die Philosophie oft Darshana. Darshana ist von der Sanskrit-Wurzel Drish für Sehen. Also man kann das, klar, es gibt auch immer wieder das Dunkle, aber meistens ist es negativ konnotiert. Es ist ein, ne, also so ein Mitspieler, der böse Gegenspieler. Mhm. Aber die Dunkelheit ist, sagen wir mal, ist nicht das metaphysische Prinzip an sich. Und die Kogi gehen eigentlich von der Dunkelheit aus. Das heißt, dass die jungen Priester auch in Höhlen groß werden. Also wo es bei Platon darüber geht oder davon handelt, dass man das Licht erkennt und nicht nur den Schatten und sozusagen eines Tages aus der Höhle rauskommt, geht es bei den Kogi darum, erstmal in der Höhle zu bleiben. Und die dürfen dann in den ersten Jahren auch nur in der Nacht raus.
Ach, meine Güte.
Weil sie nicht das Sehen schulen sollen, so wie wir das Sehen schulen und das Sehen eine unheimlich wichtige Rolle in unseren Philosophien und Wissenschaften hat, sondern das Hören. Und das heißt, sie sollen erstmal alles hören, weil das Universum eine Musik hat und einen bestimmten Rhythmus. Also das gibt's natürlich auch wiederum in anderen Kulturen, aber das Hören spielt eine ganz andere Rolle.
Und alle anderen Sinne wahrscheinlich auch schärfen.
Das auch, ja, aber der primäre Sinn ist nicht das Sehen, sondern das Hören. Mhm. Und das fußt dann darin, dass am Ende das Ergebnis ist das Tanzen. Weil wenn du hörst und wenn du Musik hörst dann und das Universum eine Musik spielt, dann tanzt du am Ende des Tages. Wohingegen, so hat das Prabhu zumindest gesagt, die Wissenschaft, die mit dem Licht beginnt, meistens in der Wissenschaft endet. Also mit dem Sehen und dann mit dem Auseinandersetzen, mit dem Maß, mit den Zahlen. Mit dem
Begreifen.
Genau. Und ich finde das unheimlich spannend, weil das ist natürlich, davon haben wir noch nie oder sehr wenig gehört. Ich habe bis vor 2 Wochen noch nicht davon gehört. Aber dass eine Kultur ist, die nichts aufgeschrieben hat. Und man könnte jetzt vielleicht aus analytischer Universitätsperspektive sagen oder versuchen zu sagen, das ist keine Philosophie, weil das und das und hier gibt es keinen Argumentationsstrang. Aber es sagt uns unheimlich viel darüber, wie man die Welt auch anders betrachten kann. Und dadurch entsteht ein ganz anderes Verhältnis zur Welt und wie wir der Welt begegnen. Das heißt, genau da ist die interkulturelle Philosophie wichtig, dass wir schauen können, wie relativ unsere eigene Weltanschauung oder Lebensanschauung ist.
Ganz schön und auch das Zuhören überhaupt. Also wenn es eine Sache sind, von dem wir alle überfordert sind, ist ja zu viele Informationen, zu viel wird gesendet, zu viel wird gesagt, zu viel wohin damit und wenig active listening, also Zuhören. Toll, tolles Beispiel und interessant. Für mich wäre es nichts, aber es erinnert mich daran, die wunderbare Kybra Gümüşay war ja auch schon bei uns, Sprache und Sein. Dieses Buch kann ich auch sehr empfehlen. Und da schärft sie eben raus, wie Sprache unser Sein und unsere Identität bildet. Und da macht sie ein Beispiel, und ich bin jetzt nicht sicher, ob es im afrikanischen oder im südamerikanischen Raum war, von einer Tribe, wie sagt man, einer Gruppe von Menschen, die sich selbst, also die nicht links, rechts, vorne, hinten kennen, sondern sich beschreiben, sondern sich immer nur im Verhältnis zu einer Himmelsrichtung angeben. In Australien, Entschuldigung, danke, dass du mich erinnerst. Es fand ich auch ganz spannend, weil du quasi immer dich selbst kontextuell, in dem Fall jetzt zum Hören des Gesamt, und da die, es gibt für die nicht das absolute, wo es rechts, wo es links, wo es sonst was, kennen sie im Sprachgebrauch nicht, und dadurch beziehen sie natürlich auch ganz andere, quasi westlich von der Sonne stehe ich an dem so und so und östlich von dieser Person, die da steht oder dem Stein, also es bezieht viel mehr Umwelt ein. Finde ich auch ganz faszinierend, dieses Kontextuelle. Und das ist ein wunderbarer Volley, den ich nehmen kann zum Thema. Jetzt versuchen wir mal die Brücke zu all das, was du bis jetzt gesagt hast, Philosophie aus verschiedenen Bereichen, um zu sehen, um die Brücke zur Identität zu schlagen. Also wir haben ja schon ein bisschen aufgemacht, es gibt dieses Narrativ, was man selber schärfen kann, auch wenn man in der Herkunftsfamilie irgendwie bohrt. Aber auch kulturelle Identität entsteht ja. Und wir in Deutschland haben sowieso ein historisches, großen Ballast und Problem damit. Aber das heißt Problem nicht, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber auch wie Kultur per se ist ja ein schwer zugreifender Begriff, finde ich. Also es ist ja etwas, was im Innen ist, kann man schwer beschreiben. Was heißt Kulturstrukturen? Wieder sind einfacher, finde ich. Wie würdest du da die Brücke schlagen? Wie entsteht eine Identität, eine Kultur? Und dann vielleicht auch, und das war die Folgefrage, wie fühlt man sich zugehörig oder eben nicht? Und was kann man tun, dass es
eben doch okay, so ist? Okay, ich teile mal die Frage in zwei beziehungsweise drei Teile auf. Und ich bin so schrecklich, bevor ich jetzt zu deiner eigentlichen Frage komme, ist es so eine philosophische Krankheit, ne? Muss ich erstmal ausholen und was anderes erzählen.
Ja, das ist gut.
Aber ich fand das spannend, dass du eben dieses Buch erwähnt hast. Ja. Ich habe es ja zufällig auch dabei und habe es noch nicht gelesen. Witzig. Aber ich habe auch über dieses Sprachverhältnis habe ich auch schon gelesen. Und das Spannende ist natürlich, dass wir als Menschen unheimlich davon abhängig sind, wie wir und was für eine Sprache wir gebrauchen und damit auch unsere Realität schaffen.
Und Worte.
Genau, unser eigenes Verhältnis zu uns selbst und zu anderen Menschen. Man hat zum Beispiel in anderen Kulturen, in einer kongolesischen, wenn ich mich richtig erinnere, wird sehr oft nicht von dem Individuum gesprochen, sondern von einem Wir, wenn die reden. Also. Und aber eigentlich meint zum Beispiel der Mann dort sich selbst, aber redet trotzdem im Wir, weil er andere schon mit einbezieht.
Ach. Oder ich über ich es.
Ja, so ungefähr. Ja, genau. Me, myself and I. Ja, ja. Und das Interessante ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass durch dieses Sprachverhältnis zur Welt allein schon eine andere Positionierung in der Welt geschieht. Das heißt, wenn ich natürlich eine Sprache habe, die darauf ausgelegt ist, dass ich mich immer nur selbst ins Zentrum setze, hat es ein anderes Verhältnis zur Welt. Wir haben zum Beispiel auch im Sanskrit ein Dualismus, den hat man vielleicht im Bayerischen.
Ja, ja stimmt. Mal.
Mir. Also da.
Mir ist an mir.
Ja, ja, genau. Und da gibt es nicht nur ein Singular und ein Plural, sondern ein Dual. Das heißt, da wird immer von zwei geredet. Zwei Augen, aber es können auch zwei Menschen sein. Das ist auch sehr interessant. Da kann man sich Gedanken drüber machen, warum gibt es denn ein Dual auf einmal in der Sprache? Also das heißt, es hat mit einem sehr starken Verhältnis zu tun von auch zwei Menschen, zwei Paaren. Und worauf ich hinaus will, um jetzt an der zweiten Frage anzuschließen, selbst das Wort Identität prägt uns unheimlich. Und das kann Vorteile, aber auch sehr starke Nachteile haben. Denn wenn wir dieses Wort betrachten, dann sehen wir, dass das Wort aus dem Lateinischen kommt, aus idem. Und idem heißt dasselbe, das Gleiche. Das heißt, wenn ich Identität sage, dann meine ich, dass etwas gleich ist. Damit suggeriere ich aber auch, dass etwas gleich ist. Wenn ich von mir selbst rede als Identität, sage ich, dass ich eine Konstante habe. Wir können darüber debattieren, ob wir eine Konstante haben. Ja? Aber auch wenn ich das in der Politik benutze, sage ich, das ist die Identität Deutschlands, dann gehe ich davon aus, dass es eine Konstante gibt. Und das Problem natürlich, diese Betonung der Konstante betont nicht die Bewegung dahinter.
Ja.
Also dass eigentlich, und ich glaube, darauf können wir dann eingehen, dass egal, ob wir über Kulturen, über uns selbst reden, wir immer in Bewegung sind, wir uns verändern, wir wie eine Haut sind, von der wir denken, dass sie immer gleich ist, aber sich eigentlich in mehreren Jahren dann vollkommen verändert und komplett neu eigentlich ist. Und deswegen müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, ob wir dieses Wort so benutzen wollen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich rede oft sehr gerne von mir selbst als Seinsweise, weil Identität suggeriert, und ich wiederhole es nochmal, dass etwas immer gleich ist. Und wir können natürlich sagen, wir sind aufgeklärte Menschen und wir benutzen Sprache und wir sind uns dessen bewusst, aber es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die dieses Wort benutzen und auch im Affekt benutzen, die sich dessen nicht bewusst sind. Und dann haben wir ein Problem, weil diese Sprache Realität kreiert. Und ich habe mich, ich glaube, vor einigen Monaten mit Aleida Asman auseinandergesetzt und mich mit ihr unterhalten. Sie ist. Aleida Aßmann ist eigentlich eine Anglizistin, die aber mit ihrem Mann Jan Aßmann sehr viel für die Erinnerungskultur gemacht hat. Und sie hat diesen Begriff mit geprägt. Die haben sehr viel, also wissenschaftlich, aber auch populärwissenschaftlich gemacht und haben, glaube ich, auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor 3-4 Jahren gewonnen. Mhm. Eine sehr interessante, liebenswürdige, intelligente Frau.
Schön.
Und sie hat, ich glaube, letztes Jahr war es, ein Buch rausgebracht über Identität und auch über deutsche Identität. Mhm. Und sie hat natürlich einen Punkt erwähnt, bei dem sie natürlich recht hat. Und sie sagt, Sprache kann niemals 1:1 die Welt wiedergeben oder die phänomenologische Welt, wie sie uns umgibt. Mhm. Ne? Also wenn ich Baum sage, dann ist es eine Beschreibung von etwas, aber ich werde niemals der ganzen Komplexität des Baumes gerecht. Mhm. Und so ist es natürlich auch mit dem Wort Identität. Also es kann niemals das ganze Komplex beschreiben. Und deswegen müssen wir unweigerlich solche Begriffe verwenden, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Aber wiederum, wir müssen uns Gedanken machen, ob wir dieses Wort verwenden. Und ich habe eben auch eine Bekannte, auch eine Wissenschaftlerin, die sagt, ich benutze dieses Wort einfach gar nicht. Für mich gibt es Identität nicht. Es gab dann auch im Poststrukturalismus den Versuch, andere Wörter einzuführen. Zum Beispiel Deleuze. Deleuze sagte dann irgendwann, er redete von Rhizomen. Schon mal davon gehört?
Nein.
Also ein Rhizom ist ein Sprossenachsengewächs. Ja, das hat man zum Beispiel beim Bambus. Ja. Das sind keine normalen Wurzeln, sondern das ist ein ganzes Knäuel und die haben sozusagen kein Zentrum. Ja, die sind ganz miteinander verwoben und verbinden sich so, dass es kein Zentrum mehr gibt. Es gibt Wurzeln. Wie bitte? Ja, genau. Mhm. Exakt. Und seine Idee dahinter war, also es gibt eigentlich keine Identität, aber es gibt diese Knäule sozusagen. Und da können wir, wenn wir das Bild der Wurzel haben, dann haben wir immer noch das Zentrum sozusagen. Und es kommt daher, das ist die Wurzel. Ja, auch wenn sie verschiedene Adern hat, Wurzeladern. Und das Rhizom in der Sprache versucht, das einzuholen, dass alles viel komplexer ist, anstatt dieses rein Singuläre. Ja, fand ich interessant. Ich gehe zwar auch nicht rum und sage, Rhizom hier und meine Rhizominität oder so, aber interessant wiederum, weil, wie du gesagt hast, Sprache unheimlich wichtig in dem Zusammenhang ist.
Ja, und Identität. Ich muss gerade daran denken mit dieser Wurzel und das geht zurück auf die Wurzel einer Kultur. Ich habe dieses relativ kurze Buch, sehr empfehlenswert, eine kurze Geschichte von Deutschland, also von der Geschichte wirklich. Ich habe aufgehört dann beim Dritten Reich, weil das haben wir so oft durchgehört, aber die fängt wirklich bei Hölzchen und Stöckchen an, also wirklich, wo vor so Neandertal quasi. Und es war sehr interessant, wie sich dann, auch jetzt mal aus, weil über Deutschland gesprochen wird, man eher die Kultur oder die Menschen waren, die total barbarisch waren und überhaupt zügellos, nichts bürokratisch und so. Also die eher, das hat sich dann erst später entwickelt. Also ich fand das kontextuell ganz interessant und dann irgendwann kam es erst, dass mit einer Kreuzung mit den Wikingern, glaube ich, dann wurde man eher ernster und strenger und so das, was man als Stereotyp jetzt daraus gibt. Also die Wurzel an sich, sich das so las, dachte ich, die gibt's ja gar nicht. Das ist ja auch eine Erfindung irgendwie im Kopf. Aber jetzt nochmal die Frage zu dir, was ist so die Brücke zwischen, also wir haben lebensbejahend oder eben nicht, was auch immer das einen hat mit der Philosophie, Identität jetzt umgriffen und dann, wie entsteht daraus eine Kultur und wie greift man Kultur und warum empfinden wir eine japanische Kultur so unfassbar anders und dann doch in vielerlei Hinsicht gleich?
Also ich möchte nicht sagen, dass ich die Definition für Kultur habe, weil es natürlich über, wie in der Philosophie auch, was ist Philosophie, es gibt über hunderte Definitionen von dem, was Kultur ist oder was Philosophie sein mag.
Was verstehst du darunter?
In meinem Denkprozess bin ich gerade dort angelangt, dass ich es versuche so zu umschreiben, vielleicht greift die Metapher ein bisschen zu kurz, aber ich vergleiche es eher mit sowas wie Synapsen oder vielleicht, also bestimmte Energiepunkte, ohne zu esoterisch zu klingen. Aber ähnlich wie wir das bei dem Rhizom haben, ich glaube, dass alles sehr stark miteinander verwoben ist. Es gibt aber bestimmte Stellen, an denen sich diese Stellen verdichten. Ja? Das heißt nicht, dass es isoliert betrachtet werden kann. Das heißt auch nicht, dass sich diese Stellen ständig verändern. Aber es gibt natürlich bestimmte Tendenzen, das ist ähnlich wie bei Lymphknoten so ungefähr. Energetisch hängt das mit allem zusammen, aber irgendwo verdichtet sich diese Energie oder diese Gedanken oder die Geschichte oder was auch immer. Und so ähnlich versuche ich, Kulturen zu betrachten, die an sich aber, wie in diesem Geflecht, auch innerhalb schon immer total pluralistisch sind und vielfältig. Und so in diese Denkrichtung versuche ich zu gehen. Und gleichzeitig versuche ich dabei, es zu überwinden, immer von einem und dem anderen zu denken, sondern eben Kulturen, wie auch, wenn ich von mir selbst rede, viel relationaler zu sehen. Es gibt einen französischen Philosophen, den ich dahingehend sehr interessant finde, der auch Sinologe ist. Er ist François Julien. Und er hat gesagt, wir sollten Kulturen viel eher als Ressourcen begreifen. Und zwar Ressourcen, die in Bezug auf andere Kulturen in einer Relation stehen und sich eben annähern und entfernen kann, ja. Aber es gibt nicht mehr nur noch diese eine Entität, ja, das eine Subjekt und dann dieses andere Objekt oder das eine und das andere, sondern es ist eher ein Verhältnis. Das heißt, man versucht, und deswegen auch Interkulturalität und das Inter, man versucht, Philosophie zu begehen, indem man im Dazwischen denkt. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir immer davon ausgehen, ich und du, so wie Martin Buber. Ist ja nicht falsch. Aber zwischen dem Ich und Du ist ein Raum, wo unheimlich viel passiert. Und da passiert eigentlich alles. Weil wenn ich nur du oder nur ich bin und du nur du, dann ist noch nichts da. Das heißt, es geht um die Begegnung, es geht darum, was dazwischen passiert. Das Problem bei dem Ganzen ist, schon in der altgriechischen Philosophie, dass dazwischen ist eigentlich ein Nichts. Wir können es nicht definieren, weil etwas hat eine Substanz, das hat meistens Attribute. Das Dazwischen definiert sich aber nur durch dem, was da sozusagen links ist oder rechts ist oder Norden oder im Süden. Und es wird nur dadurch beschrieben, durch die Differenz von den beiden. Und deswegen ist es unheimlich schwierig, dieses Dazwischen einzuholen philosophisch. Aber das ist der Ansatzpunkt, den ich sehr interessant finde, der vor allen Dingen auch in der japanischen Philosophie verfolgt wurde.
Weil Zufall, dass ich die nannte. Erzähl mal.
Ja, weil die japanische Philosophie, also die moderne japanische Philosophie, die unter anderem vor allen Dingen im Austausch mit Deutschland entstanden ist, also nach der Meiji-Revolution, nachdem man die Grenzen aufmachen musste, ja, ein bisschen später als Mitte des 19. Jahrhunderts, man darüber nachdachte, ja, wie kann man Japan modernisieren? Und vor allen Dingen dachte man auch, okay, wir müssen uns jetzt philosophisch modernisieren und hat dann sozusagen forciert, dass japanische Philosophen sich auch mit westlicheren Philosophien auseinandersetzen. Unter anderem Nishita Kitaro, der dann nach Deutschland gegangen ist, bei Heidegger auch später gelernt hat. Und halt innerhalb einer Generation sozusagen, nach dieser Öffnung, hatten die schon Weltklasse-Philosophen.
Wahnsinn. Ganz kurzer Einwurf. Ja. Und das haben sie wahrscheinlich getan, weil dieses geschlossenes Land und dann öffnen wir uns und jetzt möchten wir eine Identität quasi schärfen.
Ich bin kein Japan-Experte, aber es ging darum, dass man gesehen hat, man hatte, ne, also auch im, was die Forschung anbelangte, was die Wissenschaft anbelangte, was die Technik anbelangte, hat man gesehen, ja, also die anderen sind ja auf eine bestimmte Art und Weise viel fortschrittlicher, was die Technologien, was die Waffen anbelangt. Und wenn die aufmachen, dann machen wir richtig auf. Ja, aber ich möchte jetzt nicht, da kenne ich mich nicht perfekt aus, deswegen möchte ich nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall wollte man diese Möglichkeit wahrnehmen und sich hier daran auch bereichern, an dem, was das andere zu bieten hat. Und man hat eine Philosophie entwickelt, die sehr stark auch aus deutschen Elementen oder deutscheren Elementen besteht, aus westlicherer Philosophie, sei es Schelling, sei es Hegel, sei es eben Heidegger. Mhm. Und das vermischt sehr viel mit Zen-Buddhismus und Shintoismus und eine unglaublich interessante Philosophie entwickelt. Das war zuerst die Kyoto-Schule. Und die haben sich darauf fokussiert oder beziehungsweise sie haben bemängelt, dass die westliche Philosophie sehr stark von dem Ich ausgeht, also eine Egologie, wie wir das in der Philosophie nennen. Und sie das Ich oder den Menschen nicht so limitiert betrachten wollten, sondern eben auch als ein relationales Wesen. Und dadurch entwickelten sie dann Philosophien, die viel relationaler war in Bezug auf die Identität. Zum Beispiel hat Nishita Kitaro vom Basho geredet. Basho ist der Ort. Er hat gesagt, der Mensch ist eigentlich kein Ding, sondern er ist vielmehr ein Ort. Und die Metapher des Ortes impliziert schon was ganz anderes. Das heißt, ich bin nicht was Festes, sondern in dem Ort kann man sich bewegen. Das heißt, das Ich in diesem Fall besteht aus der Relation zu dem anderen. Und je nachdem, wem ich begegne und wie ich dieser Person begegne, verändere ich mich ja auch. Und damit gibt es nicht mehr dieses Idem, sondern es ist immer etwas, was im Wandel ist. Ja? Und unter anderem sieht man das wiederum in der Sprache, in der japanischen Sprache. Ich glaube, im moderneren sind es 7, im klassischen, älteren Japanisch sind es 9 verschiedene Arten und Weisen, ich zu sagen. Also nicht wie bei uns, dass es ein Du ist und Sie, sondern jedes Mal, wenn ich jemand anders begegne, ist es eine ältere Person, mhm, muss ich mich höflich ausdrücken, sage ich ein anderes Ich. Ja? Also, das heißt, in der Sprache ist das schon manifestiert, dass ich relational ist und sich verändert im Verhältnis auch zu dem anderen. Mhm. Und das finde ich unheimlich spannend.
Total.
Es gibt dann, jetzt monologisiere ich die ganze Zeit, aber...
Ich werfe noch mein Sprungbrett ein. Und zwar, also ich höre, oder wir hören, viel relational, das tut uns sicherlich auch mehr wohl von Egomanie oder Egologie, wieder sich ein bisschen zu entfernen, auch dieser in der eigenen Soße die ganze Zeit denken und fühlen und nur ich und sich so ins Zentrum deiner eigenen Gedanken immer und immer wieder zu stellen, ist natürlich auch einfacher, muss man fairerweise sagen, als immer wieder Kontext zu nehmen. Jetzt, warum tun wir uns denn so schwer, vielleicht erstmal als Menschheit insgesamt und dann aufs Einzelne bezogen, trotzdem eine gewisse Mehrdeutigkeit zuzulassen? Wir sind ja schon durch, und das hat sicherlich wissenschaftlich und all das, wie wir geprägt sind, schon ein Absolutheitswunsch steht ja immer hinter. Ich muss wissen, ob es schwarz oder weiß, ja oder nein. Wo kann ich mich zuordnen, all das hinzuführen? Warum tun wir uns mit Ambiguität so schwer, mit etwas Durchlässigen, mit dieser Bewegung, mit einem gewissen Tanz vielleicht, obwohl doch in ganz vielen Philosophien das eigentlich, also was heißt gelehrt wird oder rübergebracht wird. Und warum sind wir dann als Einzelne, aber ich glaube auch als Kultur, ich meine, schauen wir uns die politischen Gespräche auch dazu an, wo ordnen wir uns zu, wir müssen diese klare Verortung haben.
Ich glaube, wenn man diese Frage beantworten möchte, muss man auch sehr weit zurückgehen, weil der Mensch an sich schon immer dieses Bedürfnis hat, rein metaphysisch Dinge zu verfestigen und Kontinuitäten herzustellen, aber auch auf eine gewisse Art und Weise Identitäten. Also wenn man sich schon philosophisch damit auseinandersetzt, ob die Welt dualistisch oder monistisch ist, dann hat es auch damit zu tun, dass die Welt etwas Konstantes hat, eine Einheit, etwas Gleiches. Das hat damit zu tun, dass der Mensch, und jetzt drücke ich mich sehr existenzialistisch aus, in seiner Geworfenheit, der Mensch, der existiert mit seinem Leben, konfrontiert ist, so etwas, das nenne ich gern Seinsanker wirft. Das heißt, er muss sich in seinem Sein mit seiner Umwelt und seiner Welt verankern auf eine bestimmte Art und Weise. Zumindest hat er dazu die Veranlagung. Das heißt, man kann es vielleicht auch überwinden.
Verankern, schön.
Ja, also das heißt, am Ende des Tages so die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Also ich möchte immer wieder mein eigenes Sein in der Zeitlichkeit, in der Räumlichkeit, im hiesigen Dasein irgendwie verankern. Das heißt, Sinn geben. Mhm. Ja? Das kann ich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Das kann ich religiös machen, das kann ich politisch machen, das kann ich zwischenmenschlich machen. Mhm. Aber wir brauchen auf einer bestimmten Ebene eine Verankerung mit unserem Sein.
Wie ein Manifest.
Genau. Also so kann man sich gut vorstellen. Also ich werfe so einen Anker und damit bin ich in der Welt irgendwie fest. Und es geht auch. Ne? Das sind ja bestimmte östlichere Philosophien, die sagen, wir müssen uns davon vollkommen lösen. Zum Beispiel im Buddhismus, wenn es dann heißt Anatman, völliges Nichts. Ah, ja. Also das wäre vielleicht eine andere Art und Weise ranzugehen und sagen, ich löse diese ganzen Anker. Ist aber nicht einfach.
Hier schon gar nicht.
Das Gleiche passiert dann mit dieser sogenannten Identität. Das ist ein starkes Mittel, damit wir uns in der Welt verankern können. Und Identitäten können wir natürlich auf verschiedenen Arten und Weisen bilden oder verankern. Das kann ich mit meiner Familie machen, mit der ich mich identifiziere. Das kann ich mit aber auch einem Land machen.
Und einer Ideologie machen.
Ideologie machen, ja. Das ist ja sehr nah beieinander.
Möchtest du machen?
Nee, danke. Ja. Und es ist interessant zu beobachten, dass in einer Welt, die, glaube ich, sehr viele Seins- oder Identitätsanker kappt, dass in dieser Zeit andere Identitätsanker wiederum stärker werden. Das heißt, wir leben ja in einer Zeit, in der sehr viele Dinge, die uns sonst verankert haben in der Welt, auf einmal in Frage stehen. Also Männlichkeit, Weiblichkeit, wir wechseln die ganze Zeit unseren Job, die Grenzen verschwimmen. Und gerade in dieser Unsicherheit, und das ist nicht leicht, damit umzugehen, und das ist genau so auf der persönlichen Ebene für dich und für mich, ne, verschiedene Kulturen in sich zu tragen. Es ist nicht einfach. Und die einfachste Lösung dafür ist, einen starken Anker, Seinsanker zu werfen. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich sage, okay, ich suche mir jetzt was, ich kann zwar sagen, ich bin FC Bayern-Fan, das ist auch vielleicht ein Seinsanker, aber ich kann auch einfach sagen, ja, ich bin deutsch, also weil das mir eine Sicherheit gibt. Ja. Genauso, und das hat man ja immer wieder gesagt und gesehen, von der Generation an Menschen, die hergekommen sind, auch vielleicht in der zweiten oder dritten Generation, dass sie genauso eine Problematik hatten. Ja, sie hatten verschiedene Identitäten. Einmal hatten sie vielleicht eine muslimische, dann irgendwie eine deutsche oder sie hatten eine türkische. Und gerade in dieser Fragestellung, in dieser Problematik auch damit umzugehen, haben sich manche dazu entschieden, Entschuldigung, es ist natürlich, es gibt es genauso auf der, in jeder Richtung, ne? Das haben wir genauso auch auf der deutschen Seite, ja?
Mehr als genug,
dass man gesagt hat, oh, da kam jemand und hat ihnen eine einfache Lösung gegeben, der hat gesagt, glaub an den Islam auf diese Art und Weise und hier hast du deine ganze Identität, das beantwortet alle deine Fragen und wie stark ist das, wenn dir jemand sogar noch metaphysische Fragen beantwortet, das ist deine Identität, das ist dein Gott und vor allen Dingen eben diese metaphysischen Anker, Gott, Weltanschauung, geben dir so starken Seinshalt, dass es oft eine einfache Lösung ist, damit klarzukommen. Und dann sagen ja, okay, diese ganze Problematik, bin ich deutsch, bin ich türkisch, bin ich Hip-Hopper, bin ich dies, bin ich das, egal. Ich bin Muslim oder ich bin Christ oder ich bin Hindu. Mhm. Und das sieht man überall auf der Welt, dass diese Problematik der Pluralität, der Möglichkeiten auch, der Identitäten auf einmal dazu führt, dass Menschen sagen, ich möchte eine einfache Lösung und das ist meine Lösung. Mhm. Ja?
Ich habe eine Zwischenfrage stellen, und zwar, wenn ich das erinnere, dann hattet ihr zum einen davon gesprochen, von diesen Philosophien, diese Ökologie, davon nehme ich ausgehen, und das habe ich schon wieder vergessen, welche das war, die von dem, als Ort, ja, also so die Person als Ort, gibt es wieder eine Philosophie oder eine Kultur, in der die Philosophie überhaupt gar nicht von ich, sondern nur von dem Wir ausgeht. Also sozusagen nur sozusagen die Menschheit als Ganzes, also als wäre das ein Organ beschreiben, die überhaupt gar nicht versucht, sozusagen das so aus, also wo das Wir und der Zusammenhang des Wirs selbstverständlicher ist und nicht nur so in Frage gestellt wird, wie in so vielen.
Sollen wir die Frage nochmal wiederholen, oder?
Nee, ich glaube, das war laut genug.
Ah, okay.
Danke.
Mir ist es nicht bekannt, also dass es wirklich die Betonung so stark nur auf dem Wir liegt, aber es gibt natürlich Kulturen, wo das Wir auch in der Sprache stärker verankert ist. Das gibt es schon. Ich glaube, dass man unweigerlich dadurch, dass man ein Individuum in der Welt ist, natürlich irgendwann sprachlich auch sich mit sich befasst und differenzieren muss, was ist das andere.
Allein schon durch den Körper.
Ja, eben. Also genau. Deswegen ist es meistens so, aber es gibt dann schon Kulturen, wo das Wir auch stärker in die Sprache mit einfließt. Nochmal auf die japanische Philosophie zu sprechen zu kommen. Es gibt einen anderen Philosophen wiederum, Watsuji. Und Watsuji hat den Begriff von Ningen geprägt. Und Ningen heißt eigentlich Mensch, aber es heißt wiederum Mensch als Zwischen. Also die Zeichen, aus dem dieses Wort besteht, ist schon sozusagen ein Zwischen, weil es einerseits, so hat er es dann philosophisch ausgelegt, beschreibt, dass der Mensch ein Individuum ist, aber gleichzeitig immer im Verhältnis zur Gesellschaft steht. Und in diesem Spannungsverhältnis existiert der Mensch und damit muss er zurechtkommen und muss auch eine gewisse Ethik entwickeln. Aber der Mensch ist niemals nur für sich und der Mensch ist niemals nur für die Gesellschaft, sondern er ist Ningin, also er ist dazwischen drin. Wieder eine andere Komponente des Inter.
Schön, dieser Ort hier heißt auch Zwischenraum, richtig?
Ja.
Des Headleys.
Passt sehr gut.
Genau.
Ja. Und Ningin hat, also das war wiederum auch keine Entität. Also Ningin war eher als Raum zu verstehen, als etwas Fluides.
Und wie können wir denn dann es schaffen, und vielleicht sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich oder als Gemeinschaft, man muss ja nicht gleich ein ganzes Land nehmen, aber als Gemeinschaft, diese Bewegung mehr zuzulassen, eben diese Mehrdeutigkeit, diese Vielfalt, diese Möglichkeiten auch zu sehen, mehr im Zwischen vielleicht zu denken, auch zu fühlen. Es ist ja nicht nur kognitiv, was da abläuft. Was denkst du, sind da für Möglichkeiten?
Wir müssen alle zu Philosophinnen werden. Ja. Nein, aber tatsächlich, ich meine das tatsächlich, wir müssen philosophischer werden. Was macht das die Philosophie? Sie setzt sich mit anderen Argumenten auseinander.
Ja.
Ja. Das heißt, wir sind alle auf eine bestimmte Art und Weise Philosophinnen. Und wenn ich mich mit einem anderen auseinandersetze, dann hinterfrage ich mich selbst viel stärker. Es gibt, John Stuart Mill hat in seinem Buch On Liberty geschrieben, es gibt zwei oder drei Gründe, warum ich mich argumentativ mit dem anderen auseinandersetzen muss. Weil einerseits kann ich dadurch nur wissen, ob meine Position die richtige ist. Und wenn es die richtige ist, kommt sie gestärkt dadurch hervor. Oder sie ist falsch, aber das kann ich nur wissen, wenn ich mich mit dem anderen auseinandersetze. Und das Dritte ist, vielleicht ist es so ein Ding dazwischen und dann kann ich meine Position wenigstens relativieren. Das heißt, sich überhaupt immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise mit anderem auseinandersetzen. Das passiert aber natürlich nicht nur, und da sind wir vielleicht an dem Punkt nicht mehr nur Philosophinnen, sondern das passiert über tatsächlichen Kontakt. Und darüber habe ich auch immer wieder geschrieben und betone das immer wieder. Es ist wichtig, mit anderen Räumen, anderen Menschen, anderen Kulturen Kontakt zu haben. Das nennen wir in der Soziologie Kontakthypothese. Weil ich kann natürlich sehr viel über jenen Kulturraum oder jene Person sprechen, wenn ich aber nicht weiß, wie es tatsächlich ist, also wirklich phänomenologisch, dann kann ich auch nicht Vorurteile abbauen. Mhm. Und in der Soziologie sagt man, Vorurteile werden auch empirisch bewiesen abgebaut, wenn ich tatsächlich einen Kontakt mit anderen Menschen habe. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Kontakt herzustellen. Das kann ich einerseits persönlich machen, aber gleichzeitig muss es natürlich auch die Strukturen geben. Mhm. Der Staat muss dafür etwas tun, dass wir in Kontakt treten. Mhm. Wenn ich Ghettoisierungen habe, habe ich ein Problem, ja, weil ich habe nicht mehr den richtigen Kontakt. Mhm. Wenn Kulturstätten abgebaut werden, wo Menschen normalerweise miteinander Kontakt treten, dann habe ich ein Problem. Wenn auch ganz banal. Ich glaube, selbst es fängt an im Supermarkt, wenn ich von Maschinen bedient werde, trete ich auch nicht mehr mit einer anderen Person in Kontakt. Und es sind allein schon die Kontakte, die wichtig sind, damit ich Vorurteile abbauen kann und mich für das andere öffne. Und das ist vor allen Dingen da wichtig, wo es um andere, ich nenne es mal Schichten, Begriff ist schwierig, aber andere Menschen, Gruppierungen gibt. Ja, zum Beispiel Leute, die vielleicht nicht in meinem Alter sind, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die vielleicht nicht aus der gleichen finanziellen Schicht kommen, und diese Räume müssen geschafft und teilweise auch von uns gesucht werden. Und dadurch kann ich schon unheimlich viel machen und sehr viel Vorurteile abbauen. Deswegen auch immer das Beispiel, warum haben wir mehr Rassismus im östlichen Raum von Deutschland?
Wo weniger ausländische Menschen sind.
Weil es keinen Kontakt gibt. Ja, und hier zum Beispiel in Hamburg höre ich zum Beispiel, dass es eigentlich relativ tolerant ist, toleranter als in München zumindest, wo ich herkomme. Warum? Ja, es ist wahrscheinlich, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, also als Hafenstadt schon immer auf eine bestimmte Art und Weise auch mit anderen Kulturen in Kontakt gewesen, aber auch so eine multikulturelle Stadt. Und das Interessante ist, dass es dann eben auch viel einfacher fällt, Migrationsströme zu absorbieren.
Es hat aber auch mal jemand gesagt, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber man muss aber auch durchgehen. Wer hat es gesagt? Der Modeschöpfer, der gestorben ist, Karl Lagerfeld. Man muss aber auch durchgehen, fand ich sehr schön. Ja. Also den Kontakt zu schaffen, absolut. Das ist natürlich klar, wenn man abschotten und gerade auch durch Medien etc. ist es auch einfacher, sich abzuschotten.
Wo hat man eine Frage oder einen Punkt zu dem davor? Also wo findet man die Wurzel, um das Wort nochmal zu bedienen, und die Sehnsucht nach der Identität? Geht das nicht vielleicht sogar noch weiter zurück, also wenn man jetzt die Primatenforschung anguckt und dieses Silberrücken-Beispiel mal bedienen möchte, sind wir nicht alle, weil du sagtest auch, also wir agieren in der Gruppe, wir sind nicht einzeln, aber wir sind in der Gruppe sozusagen part of it immer. Mhm. Also quasi immer die Auseinandersetzung mit, wer ist der Chef im ganz klassischen Sinne, wer ist die Nebenbuhlerin, wer kommt nach mir. Diese Verortung, um es jetzt da auch mal auf die Gruppe zu beziehen, hat für mich definitiv immer diese Dimension. Und ich mache dann meinen Frieden für mich damit, wenn ich jetzt sage, dass die Menschheit per se sich damit schwer tut, genau darüber zu gehen und zu sagen, es ist okay, wenn ich in between bin.
Ja, einerseits hast du natürlich recht, aber das Interessante an dem Punkt ist, wenn ich in dieser Primatenrolle bin oder in dieser ursprünglichen Gruppierung, ist das ein Automatismus, wo ich mir eigentlich gar nicht die Frage stelle nach der Identität. Ja, weil das Gehirn hat ja eine bestimmte Kapazität und in dieser Kapazität kann ich so und so viele Menschen als meine Gruppierung wahrnehmen. Und darüber hinaus, müssen wir uns natürlich auch mit dem Begriff auseinandersetzen, darüber hinaus schaffen wir erst jetzt, sagen wir mal, eine soziale, eine soziologische Identität. Und die ist dafür da, dass wir noch mehr Menschen als diese Urgruppierung als unsers verstehen können. Und das passiert natürlich durch die Geschichten, die wir erzählen. Deswegen, klar, du hast recht, natürlich dieses Ursprungsgefühl ist wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir später Identität suchen. Nur dieses Ursprungsgefühl am Anfang ist eine ganz andere Art und Weise, ist fast schon, wird so gelebt, dass es auf eine bestimmte Ebene gar nicht reflektiert wird, meines Erachtens. Und dann entsteht eben durch die Geschichte, durch die Zeit, durch die Komplexität des Sozialwesens entsteht irgendwann das Bedürfnis, diese Identität auszuweiten. Und das kann ich aber nicht mehr biologisch machen, weil dazu mein Gehirn nicht in der Lage ist, sondern das kann ich nur noch über Narration und über Geschichten machen. Und dann ist es eben aber auch die Frage, und hier, deswegen vielleicht dieser Bogen zum Anfang, ist die Frage, welche Geschichte erzähle ich denn? Mhm. Weil die Frage ist dann auch am Ende des Tages, was für eine Identität möchte ich schaffen? Erzähle ich, wenn du mir begegnest, erstmal, wo kommst du her? Ja, hallo, ich bin Deutscher. Oder sage ich, ich bin Europäer. Ja. Auf einmal habe ich eine ganz andere Geschichte da und dann verändert sich auch damit meine Identität.
Oder auch die meisten, ja, was machst du? Also direkt, was arbeitest du eigentlich? Also die Definition über, über das...
Genau, und da ist der Punkt, die Stelle, an der wir eingreifen können, um die Identität am Ende des Tages auch zu verändern, durch unsere Geschichte. Was erzählen wir? Und das ist eine Übungssache. Mhm. Ich habe mir das mal vorgenommen, eine Zeit lang, wenn ich in Indien gefragt wurde, where are you coming from? Habe ich gesagt. Entschuldigung, ich darf das benennen.
Ja, ja.
irgendwann habe ich versucht zu sagen, ja, I'm from Europe. Und dann kam so erstmal nichts und danach war so, Europe, where from Europe? Ich sage, okay, Bavaria.
Oh, love it.
Und ich habe das mittlerweile wieder, ist es bei mir in Vergessenheit geraten.
Aber FC Bayern, also Bavaria, Bayern, da wusste ich wahrscheinlich.
Und es ist aber bei mir leider wieder in Vergessenheit geraten. Das war auch ein Versuch, einfach mir das einzuüben, zu sagen, okay, ich bin ja Europäer. Mhm. Ja, man könnte später dann irgendwann mit Weltbürger anfangen, aber das war schon ein kleiner Versuch meinerseits. Und da über die Erzählung ein anderes Bewusstsein auch zu schaffen, weil es eingeübt werden muss. Es ist so in unserem Alltäglichen, in unserem Schulwesen, was wir lernen, auch in der Philosophie eben. Wir lernen immer nur westliche Philosophie, deswegen verstehen wir uns nur als solche Menschen.
Überhaupt Geschichte übrigens.
Ja,
ja auch, eben. Ich habe als ich 20 war ungefähr, habe ich eine Zeit lang in Asien, in Singapur gelebt, bin da viel rumgereist in meine Ausbildung. Und ich hatte noch nie, ich bin dann nach Kambodscha, liegen da Bücher, sehe ich in der Hauptstadt, Pol Pot, aha. Und meine japanische Freundin, you don't know Pol Pot, it was like Hitler. Und dann ist mir erstmal so, warum habe ich davon noch nie gehört? Mao, auch nur so am Rand. Also diese ganze ist ausgeblendet, einfach Geschichtsunterricht, das erweitern. Und dann habe ich noch gar nicht in Afrika und Südamerika und eben in den muslimischen Ländern zum Beispiel angefangen. Schade, also sehr in eine Richtung orientiert. Aber vielleicht auch ein System bedienend quasi. Wir haben halt nur so viele Stunden Geschichte über einen Zeitraum. Wir müssen da irgendwie aussortieren. Ja.
Aber ich finde, es steht nicht mehr in Relation zu dem Leben, das wir leben. Und das ist das Problem. In der Allgemeingeschichte, in der Philosophiegeschichte, in der Philosophie an sich. Und das ist ein Problem. Wenn wir in einer globalisierten Welt leben, die unweigerlich sich immer mehr globalisiert, durch Wirtschaft, durch Verkehrswege, durch also die Arbeit, die ich führe und vielleicht Beziehungen, alles Mögliche, dann ist es eigentlich wirklich ein Riesendefizit, wenn ich immer nur von meiner Kultur lerne und mir den Rest später irgendwie dann, wenn ich irgendwie Zeit habe, arbeite.
Zufälle.
Weil wiederum, ich schaffe eine eigene Identität mit dem Unterricht, den ich bekomme, weiß aber nichts über das andere, in dem ich eigentlich lebe. Und ich lebe schon, also das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich lebe ja schon in einer, ich sag nicht, es muss jetzt 80% Weltunterricht sein und 10% Deutschunterricht. Aber das Verhältnis im Vergleich zu dem Leben, das wir heute leben, ist falsch, meines Erachtens. Mhm.
Ja.
Ich habe noch
eine Frage. Du hattest vorhin gesagt, dass in der japanischen älteren Philosophie das mehr als Ort betrachtet wird. So habe ich zumindest verstanden. Wir dann das Bild des Ankers hatten. Da würde ich gerne noch mehr zu wissen, weil wir sind hier eine Seemannstadt und wenn wir den Anker irgendwo wissen oder niederlassen, ist es ja so, dass wenn wir die Leine kurz haben, dann treiben wir um diesen festen Stoff nur ringsherum, je nach Strömung. Und wenn wir ein bisschen mehr Leine lassen, dann erweitern wir möglicherweise auch das Leben. Kann man das irgendwo noch nachlesen?
Jetzt versuche ich mal die Frage zu wiederholen. Also nochmal quasi drauf einzugehen auf diese Betrachtung des Ortes der Identität, dass ich als Ort und diese gerade als Hafenstadt Anker werfen und die sich dann bewegt mit einer gewissen Strömung.
Ja.
Da nochmal drauf eingehen. Also,
übrigens eine sehr schöne Metapher,
wie ich finde. Total. Auch mit der Strömung ist ja was Großes.
Ja. Also es ist nicht unbedingt die ältere japanische Philosophie, die ja vor allen Dingen die Zen-buddhistische Philosophie ist, sondern es ist die moderne Philosophie, wo diese Begriffe vermehrt aufkommen. eben auch in dem Austausch, dem interkulturellen Austausch der Philosophien. Ich glaube aber, dass einer der Ursprünge eben ist, in der japanischen Philosophie, der Versuch, das Ich nicht zu denken oder das Ich zu überwinden. Und das entstammt natürlich der indischen, der hinduistischen und damit buddhistischen Philosophie, die die Verbindung schlägt über China bis nach Japan. Und da geht es ja immer darum, dass das Ich zu einem gewissen Grad eine Illusion ist. Und jetzt kann man so oder so damit umgehen. Das Ziel des Ganzen ist aber, am Ende des Tages das wirklich zu erkennen und zu leben, dass das Ich eine Illusion ist, ein Konstrukt ist. Übrigens nicht nur in der indischen Philosophie, nur um nochmal einen Namen zu droppen, David Hume, der britische Philosoph, hat das ähnlich gesehen. Ja, er hat gesagt, wir sind eigentlich so eine Ansammlung an Stimuli und Wahrnehmungen, die dann zusammengesetzt werden, und die Neurologie würde eigentlich was in die ähnliche Richtung sein. Wir haben verschiedene Gehirnteile und das konstruiert dann ein Ich, so ein Hologramm sozusagen. Und mit dieser Erkenntnis versucht dann die indische Philosophie, die japanische, die buddhistische Philosophie, dieses Ich zu überwinden und so auch zu leben. Und aus dieser Negation, das ja dann auch nichts hinterlässt, ist, glaube ich, die Möglichkeit gegeben, dass man das Ich nicht mehr als Entität, als festen Punkt sieht, sondern eben auch als Raum in seiner Relation. Aber natürlich, was damit in Verbindung steht, mit der Egologie besteht ja auch die Verbindung zur Identität, aber auch zur Individualität, zur Authentizität. Mhm. Und das sind ja auch manchmal Errungenschaften, die Individualität. Vielleicht nicht zu dem Ausmaß, wie wir ihn heute leben, aber was damit in Verbindung steht, individuelle Rechte, es ist eine Errungenschaft. Und das möchte ich niemals verleugnen und in Abrede stellen. Deswegen sage ich nur, vielleicht ist es auch gut, einen Anker zu haben, aber wie du so schön gesagt hast, ein bisschen mehr alleine zu gehen dann bei dem Ganzen.
Dass beides, dass diese Bewegung da ist. Ich habe eine wunderschöne Passage, die da jetzt ganz gut passt, aus dem Buch Zusammenhänge von Wolf Lotter, die auch mit dem Umgang der Mehrdeutigkeit und was lassen wir eigentlich zu, die ich mal vorlesen würde, die passt jetzt ganz gut. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte waren wir arm und unter Überlebensdruck. Wir hatten keine Wahl und mussten deshalb nur wenig entscheiden. Dass wir heute unter der Vielfalt und Komplexität leiden, ist schlicht das Ergebnis der schlechten alten Zeiten. Denn wir müssen erst lernen, mit Vielheit in materieller wie auch in geistiger Hinsicht umzugehen. Schlechte Zeiten gebären entweder oder, das Schwarz-Weiß-Denken, System ohne Handlungsalternativen. Gute Zeiten sorgen für viel Irritation und Desorientierung. Unser Unbehagen mit den Zuständen ist keine schlechte, sondern ein höchst gutes Zeichen. Allerdings braucht es ein Verständnis für Mehrdeutigkeit, für ein sowohl als auch. Und, denn nur dann macht das Sinn, die Fähigkeit, innerhalb dieser Wahlmöglichkeiten klare persönliche Entscheidungen zu treffen. Nicht die Vielfalt strengt uns an, sondern dass wir nicht gelernt haben, mit ihr umzugehen. Finde ich ganz schön. Welchen Muskel müssten wir schärfen, um damit umgehen zu lernen? Eben mit der Vielfalt, mit das Leben per se als Möglichkeiten und Vielfältigkeit zu sehen, aber auch im Zweifel Mehrdeutiges stehen zu lassen.
Ich glaube, wir haben allgemein, das habe ich beobachtet und du kannst mir widersprechen, wenn du anderer Meinung bist, du darfst mir immer widersprechen natürlich, dass sie ein zunehmendes Problem mit Kontingenz haben. Also Kontingenz in Form von Wahlmöglichkeiten, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
Heißt das Kontingenz?
Ja.
Ein Kontingent haben, ja genau. Ja.
Und das Problem ist, dass wir mit dieser Unsicherheit nicht umgehen können, uns nicht dafür öffnen, sondern eher dazu neigen die Gegenpaare sind eigentlich Sicherheit und Kontingenz. Wenn ich mit der Kontingenz nicht klarkomme, suche ich nach Sicherheit. Das heißt zum Beispiel, um ein banales Beispiel zu nennen, wenn ich weiß, es gibt Möglichkeiten eines terroristischen Anschlages, das ist eine Art der Kontingenz, weil ich weiß, es könnte eine Möglichkeit geben, dass ich verletzt wäre. Die Gegenbewegung ist, dass ich versuche, Sicherheit zu schaffen. Wie versuche ich Sicherheit zu schaffen? Indem ich mehr Kameras habe, indem ich mehr Überwachung habe. Schafft Sicherheit. Ich habe genauso, also jede Form von Transparenz ist eigentlich auch eine Form der Sicherheit. Ich sage nicht, dass es partout falsch ist, aber es gibt die Tendenz in unserer Gesellschaft, dass wir mit dieser Kontingenz nicht mehr umgehen wollen und sie versuchen zu reduzieren auf eine Sicherheit. Und ich glaube, das ist ein sehr tief verwobenes Gefühl, das wir wieder versuchen müssen zu überwinden, indem wir vielleicht auch uns antrainieren, wieder Kontingenz zu akzeptieren. Und es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Man hatte das in der Corona-Krise ja genauso. Es ist auch eine Frage der Kontingenz. Wie viel Sicherheit will ich schaffen? Wie viel Sicherheit kann ich schaffen? Aber wie viel Kontingenz brauche ich, um auch wirklich leben zu können? Mhm. Weil Kontingenz heißt am Ende des Tages auch Intensivität des Lebens. Mhm. Ich kann nur ein intensives, also im positiven Sinne, ein intensives Leben führen, wenn es Wahlmöglichkeiten gibt, wenn es kein strikter Weg ist. Weil wenn ich einen strikten Weg habe, manchmal will man das ja auch, vielleicht als Mönch, ich habe meine Uhrzeiten, es gibt keine große Kontingenz, keine großen Wahlmöglichkeiten, alles liegt in festen Strukturen, dadurch ist mein Leben aber auch weniger intensiv. Ich empfinde aber, und es muss jeder für sich entscheiden, eine gewisse Intensivität des Lebens als etwas Schönes. Mhm. Das kann ich aber nur durch Kontingenz erschaffen. Mhm. Und das heißt meines Erachtens, dass wir wieder lernen müssen, mit dieser Kontingenz klarzukommen. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, auf das Gesamtgesellschaftliche. Kann ich damit umgehen, dass es eine Vielheit gibt? Dass es Möglichkeiten gibt, dass etwas nicht so ist, wie ich es betrachte? Oder wie ich es richtig erachte? Mhm. Und das wiederum verlangt sehr viel Stärke.
Aber das klingt, Kontingenz klingt gut, aber es geht, glaube ich, gerade um Überforderung.
Mhm. Richtig. Aber wir können ja nicht, am Ende des Tages ist es eine Frage, was wir machen. Also die Überforderung ist da. Wir werden sie auf eine gewisse Art und Weise nicht reduzieren können. Die Frage ist jetzt, versuche ich, mich selbst so zu limitieren, zum Beispiel indem ich sage, das ist ja meistens die Bewegung. In der modernen, neuen, globalisierten Welt bin ich bin auch überfordert. Aber die Frage ist jetzt, gehe ich zurück, und das ist, was, würde ich mal behaupten, auch die neue rechte Ideologie macht. Sie geht zurück auf eine Identität, auf eine alte Geschichte. Und weil das Neue viel, die Kontingenz des Neuen uns überfordert, versuche ich lieber etwas aus der Vergangenheit zu nehmen, was sich schon einmal bewährt hat. Mhm. Und das ist natürlich die einfache Lösung. Und ich kann Ihnen garantieren, dass die Vergangenheit nicht adäquat ist und nicht die adäquate Lösung für die Zukunft ist.
Das heißt, für die Gegenwart.
Das Pendel schlägt dann zu extrem.
Genau.
Die zu finden, ist, glaube ich, im Moment genau. Ziemlich schwer. Ich habe gestern viele Newsletter abgestellt. Das ist einfach zu viel.
Ja. Aber die Frage ist also...
ja.
Nein. Ja. Aber es kann ja eine Art und Weise sein, mit der Kontingenz umzugehen. Aber ich sage dafür, also alles, was ich sagen will, ist am Ende des Tages, ist nicht, dass wir mit den Mitteln der Vergangenheit, mit dieser kompletten Vereinfachung, dass das die Lösung für alles ist. Ich kann natürlich mich ein Stück weit rausnehmen und einen Schritt zurückgehen, aber am Ende des Tages muss ich zum gewissen Grad die Welt, ja, genau, ich muss mich damit auseinandersetzen, und ich kann die Welt nicht weniger komplex machen, ja, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich kann mich zwar zurückziehen, ich kann meine Räume finden, in denen ich für mich nur für mich bin und diese Komplexität der Welt nicht an mich herangelangt, aber ich kann, und ich weiß auch gar nicht, ob das so erwünschenswert ist, weil wir dadurch auch sehr viel Positives bekommen haben in der Welt natürlich. Mhm. Die Wahlmöglichkeiten überfordert uns, aber gleichzeitig haben wir eine Wahlmöglichkeit, was auch wunderschön ist. Ja, also...
Ich würde einmal noch mal kurz widersprechen bzw. nachhaken bei dem, du sagtest, also diese Rückzug zu das einfache Leben, also das würde der Idee der Intensität widersprechen. Also es ist gesagt, also man kann sozusagen, es kann nur intensiv sein, also mit viel, also üppig. Mit Kontingenz und durch die Vielfalt. Und das würde ich jetzt so eins zu eins nicht sagen. Also ich glaube, ich bin tendenziell ein Mensch, der aus der Vielfalt sehr viel schöpft und die Überforderung auch liebt und sie auch ständig sucht. Aber ich glaube, dass diese Form der Intensität eine ist und die Form des Einzooms, des Reduzierens, des Fokussierens, einfach nur eine andere Form auch der Intensität der Intensität und einer Suche sein kann. Also das klang gerade so kategorisch, als würde man in der absoluten Reduktion und sagen wir im Vermöncht sein. Das klingt jetzt nicht für mich etwas, was nicht eine hohe Intensität haben kann. Also das war nur das
Beispiel. Ja, nee, aber das ist super. Genau das meine ich. Das ist Philosophieren. Mhm. Auf einmal wird eine andere Position dargestellt. Ich bin dazu gezwungen, etwas zu überdenken, und ich gebe dir recht. Ja. Und genau das müssen wir machen. Deswegen sage ich, sie müssen alle zu Philosophinnen werden. Ich gebe dir recht, ja, das war etwas zu schnell aus dem Moment gedacht. Es ist natürlich auch so, dass zu viel Intensivität uns überfordert. Und ich gleichzeitig auch durch ein sehr, nennen wir es mal meditatives Leben, in sich gekehrtes Leben, eine unheimliche Intensivität erzeugen kann. Weil ich auf einmal die Umwelt, die normalerweise den Baum, den ich anschaue, nur ein Baum ist, und auf einmal ihn vollkommen er mir vollkommen klar wird, ich also die ganze Natur auf einmal erlebe oder die kleinen Dinge des Lebens auf einmal wirklich wahrnehme. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also es war ein bisschen vorschnell von mir. Ich glaube, was das macht, ist, dass es uns schult, auch in den kleinen Dingen das Leben wirklich, wirklich wahrzunehmen, was wir natürlich nicht schaffen, wenn wir immer mit so großen Dingen, die an sich noch viel intensiver sind, die ganze Zeit konfrontiert werden und dadurch selbst abstumpfen auf eine bestimmte Art und Weise und dann nicht mehr die Kapazität haben, diese anderen Dinge wahrzunehmen.
Ja, oder auch, dass man also Überforderung, man, es kommt immer darauf an, wie man mit Begriffen umgeht. Und Überforderung ist jetzt ja auch erstmal, so wie wir es benutzen, negativ konnotiert. Also dieses aber Überfordern, sich mehr fordern, als das Maß eigentlich ist. Sich überfordern ist ja, kann ja auch, je nachdem, wie sehr ich sozusagen das Steuer selber in der Hand habe, eine positive Methode sein, nämlich über die Grenze hinausgehen, etwas Neues erfahren. Also wie erfahre ich mich oder wie kann ich die Dinge neu erfahren, wenn ich sie nicht auch manchmal überstrapaziere, überfordere und das, also dass man das auch positiv nutzen kann oder auch positiv mal für sich werten kann, die Zustände der Erschöpfung, der Überforderung des dann wieder vielleicht zurückschwingst, also nicht Überforderung als Dauerzustand vielleicht, aber dass das auch eben etwas Schönes sein kann oder etwas, was man durchaus davon ansuchen kann. So.
Mir fällt noch ein Wort ein, was da noch gar nicht genannt wurde, und zwar das Wort Demut. Ich habe, also alles, was ich jetzt gehört habe, das hat ja auch was, ich glaube, was Öffnendes und mit Überforderung vielleicht umgehen könnt. Aber manchmal ist es ja nicht nur Informationen oder Aufgaben, sondern auch, wo ordne ich mich jetzt zu? Muss ich eine Position einnehmen? Dieses Wort demütig und mich eben in Relation zu allem anderen sehen, und was aufzunehmen, gerade weil wir ja so tun, als wären wir so vernetzt, so verbunden, so als könnten wir in jedem Zeitpunkt alles verstehen. Und das erinnert mich jetzt daran, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses, wenn ich mir und mir jetzt persönlich zunehmend in den letzten Monaten bewusst gemacht habe, ich habe so viel Privilegien inne und durch dieses Privileg assoziiere ich auch Menschen, die mehr wie ich sind quasi oder näher an mir dran leben, auch andere Erfahrungen zu. Und alles, was dann weiter weg wird, denke ich, mein Hirn kommt gar nicht dahin. Und nur mit einer gewissen Demut und auch weit, also lassen und mir zugestehen, dass ich es im Zweifel auch nie verstehen werde, konnte ich da mehr reinlassen. Also im Sinne von, und auch sagen, gut, ich muss auch gar nicht alles verstehen an meiner Identität, an anderen Identitäten, aber ich kann sehen, es gibt mehr, als was ich denke, dass es gibt.
Auch auf dich bezogen?
Versuch. Es ist ein Versuch, ein ständiger.
Ich, ganz kurz vielleicht nur. Und dann, ich bleibe auch dabei, dann können wir. Ja. Das ist sehr schön. Also Jaspers hat mal gesagt, Karl Jaspers, der existenzialistische deutsche Philosoph, also meine Existenz übersteigt immer dem, oder dessen, was ich mir bewusst bin. Also es ist immer mehr. Und das, glaube ich, ist auch eine wirklich wichtige Erkenntnis ist, die sagen, wir wissen oder wir denken immer zu meinen, wer dieses Ich ist und das zu wissen. Aber rein psychologisch, wenn man dann Freudsch daran geht, merkt man gleich, würde sagen, es gibt so viel Andersheit schon in uns, Dinge, die in unserem Unterbewusstsein schlummern. Da ist so viel. Und das ist eigentlich nur dieses kleine, die kleine Bergeisspitze des Ganzen. Und es gibt unheimlich viel Unheimliches, würde er es nennen. Und dieses Unheimliche, das hat ja dann später auch andere Philosophen gesagt, wir tragen diese Andersheit schon immer in uns. Und wenn wir das akzeptieren und erkennen, dann entwirft das oder ermöglicht das schon einen ganz anderen Zugang für das Verhältnis mit anderen Kulturen und anderen Menschen. Weil ich auf einmal erkenne, dass ich also nur diese Eisspitze bin und die ist auch relativ relativ und da viel so viel anderes und diese Andersheit kann ich benutzen als Mittel, um mit dem anderen in Verbindung zu treten. Entschuldigung.
Ja. Mir fiel noch der Begriff Dankbarkeit dazu ein. Ich finde, das passt auch sehr gut zu Demut und die Frage, die ich mir noch stelle, ist, hängt dann Dankbarkeit von einer tiefen Verankerung in der eigenen Identität?
Vertrauen.
Mehr so in so einem kollektiven Verständnis von wir sind alle.
Weil Vertrauen sorgt ja auch dafür, dass ich diese Sicherheit weniger brauche, weil ich insgesamt ein Gefühl dafür
stimmt.
habe, okay, alles kommt, wie es kommt, es wird alles irgendwie.
Ja. Ich wiederhole nochmal kurz die Verankerung im Vertrauen, quasi diese Dimension nochmal reinzubringen, weil die mehr gegen, also ja, Anker im Vergleich zur Sicherheit schafft.
Das ist interessant, in diesem Wort Vertrauen steckt ja sehr viel drin, ne? Also das Trauen, genau wie die Trauung, die haben alle den gleichen Ursprung. Und es hat etwas auch damit zu tun, dass ich etwas akzeptiere, dass ich zu einem gewissen Grad kenne, aber nicht in Vollkommenheit. Ja, also Vertrauen gibt's nicht. Wenn ich alles weiß, wenn alles transparent ist, dann brauche ich kein Vertrauen. Vertrauen ist da.
Als Kontrolle.
Genau, um diese epistemologische Lücke zu füllen, indem ich nicht weiß und dem anderen sozusagen eine Möglichkeit gebe, dieses Vertrauen dann auch zu erfüllen.
Oder dem Leben zu vertrauen.
Genau.
Dem eigenen Weg.
Und das Vertrauen an sich hat aber zum gewissen Grad etwas mit dem Verhältnis zu tun zu uns selbst und der Welt. Das heißt, Vertrauen, ich muss eine gewisse Kenntnis haben von mir selbst, aber es gibt ganz viel, das ich nicht weiß von mir selbst. Und da wären wir wieder bei diesem Eisberg und wir wären bei den Unheimlichen. Und die Kunst auch gegenüber der Welt und uns selbst ist, das, was wir wissen, dieser Anker in dem Fall, vielleicht zu nutzen, um uns festzuhalten, aber die Bewegung, um Ihre Metapher nochmal aufzugreifen, zu akzeptieren. Und da kommt eigentlich das Vertrauen ins Spiel. Mhm. Weil diese Bewegung ist das, was ich nicht wissen kann. Das ist die Kontingenz wiederum. Mhm. Ja? Das ist das, was sozusagen, was dann kommt gegenüber mir selbst, gegenüber anderen und so weiter und so fort. Und
was Bewegung hat durch die Welt quasi.
Genau. Mhm. So in etwa. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die... Aber ich glaube, ja, das ist dann...
aus der Bewegung heraus dann sinnhaft zu agieren?
Ja, es ist wiederum die Frage, jetzt müssen wir uns die Frage stellen nach dem Sinn, nicht? Also es gibt die oder die Antwort darauf, weil ich müsste eigentlich einen Schritt zurückgehen und mich fragen, wie kreiere ich diesen Sinn? Ja, weil meistens hat der Sinn ja eine Geschichte. Ich versuche das mal so darzustellen, wenn ich sage, dass die Welt, also die ganze Schöpfung, die Welt hat Sinn, dann brauche ich irgendjemand, der eine Intention hat dahinter, warum etwas passiert. Das heißt, es gibt so eine bestimmte Kausalität hinter dem Sinn. Das heißt, ich kann Sinn natürlich erzeugen, aber zu einem gewissen Grad hat das, ohne mich jetzt hier zu verknoten in meinem eigenen Gedanken, ich glaube nicht, dass der Sinn sozusagen nach außen gegeben ist, sondern er entsteht ja sozusagen auch. Und ich frage mich, ob es einen Nullpunkt gibt oder ob wir nicht von vornherein, jetzt werden wir wieder sehr psychologisch, aber es nicht von vornherein schon Umstände gibt, warum ich einen bestimmten Sinn entwerfe. Mhm. Also Entschuldigung, dass das ein bisschen konfus klingt, aber ich bin gerade selbst so im Denken drin. Deswegen ist eine interessante Frage. Aber ich bin mir nicht immer sicher. Ich glaube, es geht sehr stark darum, Sinn selbst zu entwerfen, ne? Weil es gibt, ja. Ja, es ist immer die Frage, inwieweit etwas wirklich intuitiv ist oder nicht.
Genau,
das fällt
auch dazu ein.
Ja, es gab ja eine starke Bewegung dann im 20. Jahrhundert und auch schon im 19., auch in der indischen Philosophie. Auf einmal wurde dieser intuitive Begriff sehr, sehr wichtig und sehr stark. Auch als Abgrenzung gegenüber diesem stark rationalen. Und das Intuitive, da sind sich die Wissenschaftler ja auch nicht sicher, sagen sie oft, also dieses Bauchgefühl hat ja damit zu tun, dass sie sehr viele verschiedene Nerven im Bauch haben. Aber eigentlich hat das was mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Und in der Hinsicht ja, wenn die sagen, okay, das hat eine Verbindung zu unserem Unterbewusstsein und ich versuche mehr darauf zu hören, anstatt auf das kontrollierende Über-Ich oder Ich. Mit diesem intuitiven Begriff, jein. Ja, vielleicht fließt da noch eine emotionale Ebene rein und eben die Unterbewusste.
Und wie wir erzogen wurden.
Ja.
Und, eine Mischung. Ich habe ein bisschen den Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt so 9:30. Ja, Wahnsinn, gell?
Die Zeit schön, fliegt, sie fliegt.
Also wir haben noch gut Zeit. Bloß ich würde auch für die Aufnahme jetzt langsam so zum Ende kommen und wir können uns dann trotzdem weiter unterhalten. Ich würde dir gerne die letzte Frage stellen, die ich ganz selbstkritisch jedem Gast stelle. Jetzt haben wir es heute natürlich besonders, besonders schön getroffen im Garten des Hedleys, nicht bei Regen, sondern auch noch unter Rosen sitzend, aber in einer Stadt relativ, ich würde sagen, wir sind alle, kommen aus also relativ guten Verhältnissen. Ich frage mich immer, ist genau dieses Gespräch, und es ist und war so reichhaltig, dieses Nachdenken über das Leben, Identitäten, Kulturen, Zugehörigkeit, was wir jetzt alles besprochen haben, dass wir gemeinsam das tun können bei einem schönen Frühstück und einem schönen Kontext. Ist das ein First World Problem? Ist das ein Luxus, dass wir das tun können, dass wir es tun einfach auch? Oder sollten wir in Anbetracht der Tatsache, wie die Welt sich bewegt, nicht vielleicht diese Zeit, das Geld, die Energie auf was anderes benutzen?
Kommt drauf an, wie asketisch das Croissant ist, würde ich sagen. nein. Also eher nein, bis zu einem Jein. Mhm. Aber diese Fragen, die wir heute debattiert haben, sind doch unheimlich wichtig. Wenn wir über Identität sprechen und wir haben Politiker wie Trump, die eine ganz andere Auffassung haben, auch von dem, was Identität ist, was zum Beispiel amerikanische Identität ist, und darauf fußt ihre ganze Außenpolitik, dann hat das Auswirkungen auf die ganze Welt. Und das ist hier nicht anders, das ist für uns nicht anders. Und wir sind natürlich auch ein Glied in dem großen Ganzen. Das ist
weil globalisierte Welt, so wie
genau,
du sagst.
Genau, deswegen sind vor allen Dingen diese Fragen auch wichtige Fragen, die wir debattieren müssen. Mhm. Ja? Und wenn wir nur auf das andere in dem Fall achten und die Fragen beantworten, dann kommen wir nicht sehr weit. Zudem gibt es immer, würde ich auch sagen, sind wir am Ende des Tages natürlich die Protagonisten in unserem eigenen Universum. Und das heißt, wenn ich morgen nicht weiß, wie ich meine Tochter zur Schule bringen kann, dann ist es kein First World Problem. Es ist ein tatsächliches Problem, das mich beeinflusst. Und es gibt natürlich dann irgendwo eine Stufe, da fängt es dann an, ne? Natürlich, welche Schuhe kaufe ich mir jetzt? Sind das jetzt die von Manolo Blahnik oder was weiß ich? Klar, darüber können wir debattieren, aber ich glaube, dass immer, es gibt ja sehr oft, sagen, ah, das ist jetzt ein pauschales irgendwie First World Problem. Das glaube ich nicht, weil wir sind nun mal hier, wir leben in dieser Welt und wir können uns natürlich darüber Gedanken machen, ob wir nicht noch mehr für andere und andere tun können. Aber nichtsdestotrotz, das, was wir hier diskutieren und wie wir hier miteinander umgehen, hat unweigerlich Einfluss darauf, auf unser Verhalten auch gegenüber dem anderen. Absolut. Ob politisch oder individuell. Absolut. Oder individuell politisch.
Ja. Danke. Da kommen immer die unglaublichsten Antworten. Das schätze ich sehr, weil man ja da eben nochmal selbst seine Zunft auch hinterfragt so ein bisschen. Zum Abschluss, die schon da waren, wissen's, ich habe immer zusammen mit unserem Gesprächsgast drei Impulse, fasse ich zusammen, die wir uns im Vorhinein überlegen, die wir uns wünschen, die aus dem Gespräch hängen bleiben sollen. Natürlich nicht wissend, was noch hier Wunderbares gesagt wurde. Darf ich Sie bitten, einmal sich dahin zu setzen, weil ich nehme das Poster da ab, nur ganz kurz zum Abschluss. Ich fasse die immer schriftlich zusammen. Dankeschön. Jetzt rauscht nicht alles runter, nein. Genau, unter dem vielen, vielen Gesagten wären drei Punkte, die glaube ich auch manifestiert wurden über das, was wir sprechen. Das ist einmal das eigene Ich, das eigene Sein oder die Identität eben relational zu begreifen. Immer wieder dieses Spiel-zu-Spiel-Moment, in welchem kontextuellen Blick stehe ich eigentlich? Dann die Auseinandersetzung, die Brücke vielleicht zu schlagen, immer wieder zu dem oder den anderen, weil das ist in einer globalisierten Welt eigentlich eine Grundvoraussetzung und essentiell. Und dieses, was ja auch wo steht's, erkenne dich selbst.
In Delphi.
In Delphi, genau. Also hinterfrage dich selbst, verstehe dich selbst, erkenne dich selbst. Damit mich auch eben immer wieder in Relation zu stellen, um daraus die Welt in seiner Vielfältigkeit und Möglichkeiten zu sehen, anstatt in der eben diese Kontingenz möglich zu machen, anstatt Schnappatmung zu bekommen, wenn nicht alles sicher ist, um vielleicht auch ein bisschen Vertrauen dadurch zu schaffen.
Ich sehe gerade, wie unheimlich gut die miteinander vernetzt sind, die drei. Ja? Also eigentlich hätten wir so doch so diese Kugel machen können, die alle miteinander überlappen.
Das stimmt.
Leider, wenn man das jetzt nachher hört, kann man das nicht sehen, wie schön Ellie gezeichnet hat.
Naja, das kann man, ich werde das verlinken. Ich möchte dir, Krisha, viel, viel, vielmals danken, dass du deinen Agententermin nach Hamburg gelegt hast und damit wir in den Genuss kamen, mit dir hier zu sprechen. Ich möchte dir danken mit dem Buch, mit dem ich die meisten Menschen hier, vielleicht rollen schon manche mit den Augen, beglückt habe. Ich habe gestern ja schon gefragt, ob du schon gelesen hast, das Buch Das achte Leben, Nino Haratischvili. Ich weiß, das erschlägt die Dicke, aber es ist ein so unfassbar toller Roman über das andere, den Umgang damit, Geschichte, aber auch historisch, literarisch, menschlich, tief bewegend. Also mich haben Leute zum Teil weinend danach angerufen und sagen, oh mein Gott, das ist, hat mein Leben verändert, dieses Buch. Insofern danke ich dir und nimm es dir vor,
vielen,
wirklich,
vielen
auch wenn es erschlägt.
Dank.
Und es danke für alles.
Sehr schön,
ein
hier
wunderbarer
zu sein.
Morgen.
Und jetzt hoffentlich gibt es auch was für mich zu essen.
Ja, genau, auch für mich auch. Also und vielen Dank an euch. Wir Ja. Wir können noch hier bleiben und ich fand es ehrlich gesagt total schön, auch mal in kleinerer Runde. Vielen Dank für alle, die so früh aufgestanden sind. Auch für dich erstmal ein Applaus. Dankeschön. Und wann der nächste Morgensalon ist, weiß ich noch nicht. Das kommt ein bisschen an auf die Bewegung der Welt.